Handlungsfrei, der Podcast über alles und nichts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein heutiger Gast ist die Jule und wie alle anderen Gäste vor ihr darf auch Jule sich jetzt gerne einmal vorstellen.
Hallo zusammen. Ja, ich bin Jule. Eigentlich heiße ich Julia Vogel, aber wir beide kennen uns über deine große Schwester, die Laura. Und die nennt mich wie alle meine Freunde Jule, deswegen bleiben wir auch dabei. Aber die meisten Leute, vor allem im beruflichen Kontext, kennen mich unter Julia Vogel. Deswegen das nur zur Erklärung. Ich bin 34, seit 12 Jahren freiberufliche Fotografin. Also das ist in Corona ein bisschen schwierig, aber generell vorher habe ich viel Businessfotografie gemacht und bei der Messe habe ich gearbeitet als Pressefotografin, arbeite viel für Architekten und fürs Handwerk und verdiene so mein Geld, indem ich Leute ablichte. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal, um zu verstehen, vor allem, warum wir uns beide heute hier getroffen haben und warum wir denken, dass wir uns was zu sagen haben auf dem Thema.
Genau, das ist auch gut, dass du jetzt schon was zu deinem Job gesagt hast, weil darum geht's tatsächlich auch ein bisschen. Du hast auch praktischerweise schon gesagt, woher wir uns kennen, dann kann ich mir das jetzt auch sparen. Meine Schwester Laura war ja auch schon mal Gast im Podcast und ihr beide kennt euch, glaube ich, über deinen Mann letztendlich, oder?
Genau, also ich war auch auf Lauras Schule, aber 2 Jahrgänge über ihr, deswegen war unser Kontakt da noch nicht vorhanden. Und nachdem ich aber mein Abitur schon hatte, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und der war mit Laura in einer Stufe. Und so kam das dann, dass ich dann, ich glaube, während die beiden irgendwie dann Abi gemacht haben und auch ein bisschen mehr Zeit hatten für Feiern und alles Mögliche, habe ich Laura dann auch kennengelernt, bei irgendeiner Party, glaube ich, war es sogar. Ja, daraus ist jetzt eine langjährige Freundschaft geworden und sie hat auch schon mal für 3 Monate bei mir in Köln gewohnt. So ganz am Anfang mal meine erste Mitbewohnerin und ja, daher kennen wir uns.
Ja, ich würde jetzt auch, glaube ich, nicht mehr zusammenkriegen, wann wir beide uns das erste Mal gesehen haben, aber ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig. Wir kennen uns auf jeden Fall über Laura und Jule hatte sich bei mir gemeldet, als ich mal wieder nach neuen Podcast-Gästen gesucht habe und hatte gesagt, so, das ist doch vielleicht ganz spannend, wäre mal drüber zu sprechen, wie diese ganze Corona-Krise jetzt gerade ja uns beide in unserer Arbeit beeinflusst. Und wir haben dann auch schon mal am Telefon ein bisschen drüber gesprochen und halt festgestellt, dass wir ja doch auch sehr unterschiedlich beeinflusst sind davon, dadurch, dass sie eben ja freiberuflich tätig ist, so in der kreativen Branche und ich halt im öffentlichen Dienst arbeite und da natürlich jetzt weniger, ich sag mal, ja, existenziell mit zu tun habe mit der Krise, weil mein Job halt eigentlich im Prinzip normal weitergeht. Aber natürlich ist auch meine Arbeit jetzt gerade anders als sonst bei uns in der Bibliothek durch Corona. Genau, das war so ein bisschen unsere Themenidee und wir haben dann auch schnell festgestellt, dass es ein sehr komplexes Thema ist, weil wir natürlich auch privat beeinflusst sind durch Corona. Und ja, ich denke, das ist vielleicht ganz spannend.
Ja, ich glaube tatsächlich, das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass viel weiter auseinander können unsere Berufe und so, wie wir sie ausüben, gar nicht sein. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich anfangs gar nicht so genau wusste, was du denn da so machst. Also wenn man da nicht drin steckt, ich glaube, so ging es dir bestimmt auch. Man kann sich immer nur so vorstellen, was jetzt ein freiberuflicher Fotograf so macht, aber was das dann so genau bedeutet, das weiß man nicht. Und so ging es mir jetzt bei deinem Beruf auch. Und ich finde das schon ganz spannend. Und vor allem, dass wir ja doch dann wieder als Privatperson vor allem halt so alle im gleichen Boot sitzen und da auch die gleichen Mechanismen irgendwie alle haben, wie wir beeinflusst werden. Also egal, wie weit man auseinander ist, wenn man so einen gemeinsamen Nenner haben wir dann momentan dann doch alle, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, so einer der größten Unterschiede, die mir als erstes aufgefallen sind, ist etwas tatsächlich, was für dich jetzt gerade gar nicht so viel geändert hat, weil du bist ja total dran gewöhnt, von zu Hause auch zu arbeiten.
Genau.
Bildbearbeitung und so, das hast du ja schon immer zu Hause selbstständig auch nach deinem eigenen Zeitplan gemacht und du hast ja gar nicht so diese Situation wie ich und wie viele andere auch, dass man normalerweise halt in so ein Büro fährt, um zu arbeiten. Deshalb war das ja für dich gar keine Umstellung.
Nee, das bedingt meinen Job vor allem als Selbstständige. Das bin ich nicht anders gewöhnt und das, ich kenne es tatsächlich auch gar nicht anders und ich mag es auch nicht, wenn jemand mir sagt, wann ich wo zu sein habe. Auf jeden Fall nur in einem geringen Maße. Meine Kunden sagen das natürlich, aber ich entscheide schon gerne, wann und in welchem Tempo ich irgendwas mache. Und dementsprechend bin ich diese Selbstorganisation zu Hause vor allen Dingen auch, die Motivation zu Hause regelmäßig aufzustehen, so eine Routine zu haben, um sich dann einfach nur ein Zimmer weiter zu begeben an den Rechner und zu arbeiten und das halt irgendwie auch als Arbeit zu sehen, bin ich gewohnt. Als mein Mann angefangen hat, im Homeoffice zu arbeiten und er dann schon recht schnell auch an diese Grenze gekommen ist, ne? Die Motivation, wenn die Tür auf ist und man Schreibtisch sieht, dass das dann, also diese ganzen Struggle, den man so am Anfang hat, wenn man sich selbstständig macht, das hat er dann auch alles mitbekommen. Da hat man gesagt, willkommen in meiner Welt. Das ist der Grund, warum ich manchmal da echt Probleme mit habe und auch, warum es manchmal für mich vollkommen normal ist, bis 12 Uhr nachts zu arbeiten, weil es ist dann egal ist, dass ich zu Hause bin. Ne? Also das hat ja auch Vorteile. Das merkt jetzt jeder, der zu Hause arbeitet, dass man sich halt nicht aufbrezeln muss. Und ja, ich arbeite auch manchmal nur im Schlafanzug, wenn es sein muss oder was es sein muss, wenn ich nicht raus muss. Ja, warum dann aufstehen? Warum schminken? Ja, mache ich alles dann nicht. Da bin ich viel zu bequem für, wenn ich nur Bilder bearbeiten muss oder telefonieren. Dann sehe ich das Ganze gar nicht ein. Und ich finde es sehr spannend, dass alle meine Freunde jetzt auch in den Genuss kommen, sich da selbst motivieren zu müssen. Dann verstehen sie das so langsam ein bisschen besser, warum ich manchmal da auch so, oh nee, eigentlich müsste ich das noch machen. Ja, aber wenn dir keiner sagt, dass du es jetzt wirklich machen musst und es ist schönes Wetter, ja, dann gehe ich auch mal lieber irgendwie raus auf die Terrasse oder treffe mit den Leuten im Park und arbeite dann, wenn die Sonne untergegangen ist.
Ja, genau. Und das war natürlich für mich was ganz Neues. Also im Moment ist es bei mir so, dass ich so 2 oder 3 Tage die Woche zu Hause arbeite und an den anderen Tagen halt ins Büro fahre. Es hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich zum Beispiel Medien katalogisiere, die halt nun mal einfach in der Bibliothek stehen. Die kann ich mir jetzt auch nicht nach Hause schicken lassen. Das heißt, ab und zu muss ich da schon mal hin. Aber alles andere, was ich sonst so mache, kann ich eigentlich auch ganz gut von zu Hause machen. Und wir hatten letztes Jahr im Frühjahr, als es mit Corona alles anfing, die Situation, dass wir 6 Wochen lang die Bibliothek komplett geschlossen hatten und dann alle im Homeoffice gearbeitet haben. Und das war wirklich erstmal ein bisschen schwierig, weil wir das natürlich alle nicht kannten und auch gar nicht so richtig wussten, so wie kommunizieren wir jetzt untereinander im Team halt noch, wenn man nicht mehr so dieses ich gehe mal eben ins Nachbarbüro halt hat und nicht mehr so dieses auf dem Flur sprechen. Da mussten wir uns erstmal sehr organisieren und dann gab es natürlich auch Leute, die Aufgaben haben, die man von zu Hause eigentlich nicht oder nicht so gut erledigen kann und es war dann schwierig. Dann kam aber irgendwann auch wieder eine Phase, wo wir geöffnet hatten, halt natürlich mit den ganzen Einschränkungen durch Hygieneregeln und Abstandsregeln und so, wo wir dann aber eigentlich auch fast immer alle im Büro waren. Und seit November haben wir jetzt eben die Situation, dass wir uns ja halt versuchen, uns sehr zu verteilen, damit wir uns nicht mehr viel begegnen vor Ort. Und dadurch macht halt jeder jetzt irgendwie so ab und an mal Homeoffice, manche mehr, manche weniger. Und ich muss sagen, dass ich jetzt eigentlich mittlerweile diese Abwechslung ganz cool finde, dass ich halt sagen kann, ich sitze nicht nur zu Hause, aber ich muss auch nicht jeden Tag ins Büro fahren, aus genau diesen Vorteilen, die du jetzt gerade gesagt hast. So, ne, ich muss mich halt nicht fertig machen. Ich muss keine Zeit einplanen, um irgendwo anzukommen. Ich kann vielleicht noch ein bisschen flexibler als sonst mir einteilen, was ich wann mache. Und gleichzeitig sind aber die Bürotage auch ganz schön, weil ich sonst, glaube ich, echt das Gefühl hätte, so zu vereinsamen, weil ich ja auch alleine wohne.
Ja, das ist mega interessant, dass man nach so einer Zeit, wo man wirklich dazu gezwungen wird, ja, was Neues auszuprobieren, ne? Homeoffice, dass man dann hinterher dazu kommt, dass man wahrscheinlich so ein Hybridmodell dann fährt, weil es wie immer im Leben meistens der Kompromiss ist, der am besten ist. So der goldene Mittelweg, der dann einen irgendwie erstens zufrieden, zweitens aber auch wahrscheinlich effizient und effektiv arbeiten lässt. Weil man dann diese Abwechslung hat und auch diese Konzentrationsphasen. Ich stelle mir das total schwierig vor, in einem Büro zu sitzen, wo Leute rein und rausgehen, wo ein Kollege hat, der vielleicht irgendwie viel telefonieren muss und so diese Deep Work, wo man wirklich Konzentration braucht. Also ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich bei dir auch in ein oder anderen Arbeitsbereichen so ist, dass das am besten von der Hand geht, wenn man da so richtig einfach mal seine Sache macht und nicht gestört wird.
Ja, klar.
Ich persönlich finde das zu Hause viel, viel einfacher, wenn man so in seiner Zone sein kann und man wird nicht rausgerissen, wenn man nicht möchte. Man kann das Handy ausmachen oder stumm, man kann die E-Mails stumm machen, wenn es sein muss, wenn man sonst so jemand ist, der da stark drauf reagiert, wenn man weiß, so die Stunde nehme ich jetzt einfach mal für das Thema und da stört mich jetzt keiner. Und wenn es wirklich wichtig ist, dann müssen die Leute mich halt anrufen und wenn ich es nicht sehe, dann nochmal und dann weiß ich schon, dass ich da rangehen muss. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass da jetzt vor allem die Chefs jetzt auch langsam mal den Dreh kriegen, dass das vielleicht sogar gar nicht so schlecht sein könnte, die Leute auch mal von zu Hause aus arbeiten zu lassen.
Ja, ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen eine Typfrage. Also am Anfang habe ich mich schon ein bisschen schwer getan mit dem Homeoffice, weil ich einfach gemerkt habe, mir fällt es zu Hause schon schwerer, mich so selber zu organisieren. Also wenn ich im Büro bin, dann habe ich immer das Gefühl, okay, ich bin jetzt extra hier hingefahren, nur zu dem Zweck, dass ich hier arbeite. Und habe dann natürlich auch irgendwie, dadurch, dass alle da sind, um zu arbeiten, auch viel mehr so dieses Gefühl, dass das jetzt eben das ist, was man da macht. Wohingegen man halt zu Hause immer das Gefühl hat, so, naja, eigentlich sieht ja jetzt hier gerade keiner, was ich mache. Und dadurch, dass ich halt auch kein eigenes Arbeitszimmer habe, also ich arbeite halt in meinem Wohnzimmer, habe ich manchmal so ein bisschen ein Problem damit, dass irgendwie da keine klare Trennung ist zwischen Arbeit und Freizeit, auch wenn ich dann Feierabend mache. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch dazu sagen, dass jetzt an den Tagen, wenn ich im Büro bin, ist es natürlich auch eine ganz andere Situation, als es vor Corona war. Also wir haben zum Glück keine Großraumbüros bei uns, sondern wir sitzen immer maximal zu dritt im Büro. Und ich sitze in einem Zweierbüro mit einem Kollegen, der aber auch immer sehr viel Konzentration braucht für seine Arbeit. Also bei uns ist es normalerweise sowieso relativ ruhig. Wir müssen jetzt auch nicht so viel telefonieren. Und wir sind jetzt aber sowieso immer versetzt da. Also im Moment sitze ich dann auch immer alleine in meinem Büro. Ja, deshalb ist die Situation eine ganz andere. Und dadurch, dass der Betrieb auch so eingeschränkt ist, gibt's halt weniger von diesen Unterbrechungen, die du gerade meintest. Also vor Corona hatte ich schon das Gefühl, dass man bei uns auch sehr flexibel sein muss, weil es halt immer mal wieder vorkommen kann, dass man irgendwie konzentriert an was arbeitet und dann kommt ein Anruf von unten von der Servicetheke und dann heißt es, hier ist gerade ein Student, der braucht gerade Hilfe bei der Recherche, kannst du mal eben runterkommen. Das ist natürlich etwas, was jetzt im Moment überhaupt nicht passiert, weil wir solche Services im Moment ja gar nicht leisten können. Und deshalb sind jetzt die Bürotage ähnlich ruhig wie meine Tage zu Hause, nur dass ich eben in einer anderen Umgebung sitze und halt, ich finde es gerade sehr angenehm, da dann einfach mal mitzubekommen, dass auch andere Leute da sind, die auch arbeiten. Ne? Also man fühlt sich halt nicht ganz so abgeriegelt von der Welt irgendwie.
Ist das schon ein Unterschied, ob ich jetzt alleine zu Hause arbeite oder alleine in meinem Büro?
Also für mich macht es schon einen Unterschied, weil irgendwie so dieses Büro ist natürlich auch einfach, da ist halt alles auf Arbeit irgendwie ausgerichtet. Ne? Also allein schon so von der Einrichtung her. Und dann hört man halt vielleicht aus dem Nachbarbüro jemanden tippen oder telefonieren oder so. Und das gibt mir einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich hier zu Hause sitze und ja halt aus dem Fenster gucke und irgendwie vielleicht sehe, wie draußen gerade Leute spazieren gehen oder so. Das fällt mir dann schon manchmal ein bisschen schwerer. Also ich finde jetzt gerade wirklich tatsächlich diesen Wechsel zwischen beiden sehr angenehm. Aber was mir schwer fällt, ist, dass ich halt dann so einen unterschiedlichen Rhythmus habe. Weil wenn ich ins Büro fahre, muss ich dann doch ein bisschen früher aufstehen und mich dann halt auch direkt fertig machen und irgendwie gucken, wann muss ich jetzt das Haus verlassen, wenn ich mit der Bahn fahre. Wohingegen ich halt an den Homeoffice-Tagen halt wirklich irgendwie sagen kann, okay, ich stehe jetzt einfach auf und sitze dann vielleicht jetzt wirklich erstmal im Schlafanzug hier und muss jetzt keine Zeiten einhalten, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwelche Videokonferenzen oder so habe. Und da merke ich dann immer, dass an den Bürotagen, wenn da morgens der Wecker klingelt, dass mir das dann schon echt schwer fällt, dann wirklich aufzustehen und das sofort zu machen. Und das finde ich manchmal ein bisschen erschreckend, weil das ja jetzt eigentlich jahrelang normal war, dass ich an 5 Tagen die Woche morgens einen Wecker hatte, der gesagt hat, so, du musst jetzt aufstehen, dich fertig machen und ins Büro fahren.
Ja, das ist mega, also mega interessant, weil ich bin bei meinem Beruf, sage ich immer zu meinem Mann, ich muss immer von 0 auf 100. wenn ich mal rausfahre zum, was heißt mal, aber wenn ich rausfahre zum Kunden, weil dann habe ich halt irgendeinen Termin mit ihm ausgemacht, Uhrzeit X, und dann muss ich vorher gucken, wo ist das, ne? Weil den Weg kenne ich meistens dahin nicht, also um wie viel Uhr fahre ich dahin, wie ist der Stau, ne? Also wenn ich nach Dortmund muss, dann muss ich von Köln schon ein bisschen früher losfahren, wenn ich um 9 Uhr da sein will, wegen dem Verkehr, Corona geht, aber ne, das ist ein bisschen Zeitpuffer mit einplant, und das habt ihr jetzt dann auch, ne? Dieses blinde Aufstehen einfach, man weiß, die Bahn kommt pünktlich, und wenn nicht, kriege ich die zweite vielleicht auch noch, und oder es ist nicht schlimm, wenn ich ein bisschen später komme. Und jetzt ist man auch auf diesem, ja, dass das wie so ein Ereignis ist, dass man dann ja mal raus muss, ne? Dass man die Sachen, ich packe meine Sachen abends vorher, weil ich morgens dafür einfach keine Zeit anhabe und so. Also ich bereite das richtig vor, das Haus zu verlassen, wenn ich fotografiere. Wobei ich jetzt auch nicht die komplette Ausrüstung immer für jeden Job brauche und ich 15 verschiedene Kamerataschen habe, die irgendwie auch jede ihre Daseinsberechtigung hat, und da muss ich genau überlegen, zu welchem Job fahre ich denn jetzt, was brauche ich da, und das packe ich dann immer schön ins Auto ein. Das finde ich sehr interessant, dass das Leute jetzt auch haben, die ja eigentlich da so einen sehr normalen Arbeitsweg haben, ne? Also dass das jetzt auf einmal auch so schwierig ist.
Ja, ich muss dazu sagen, an sich ist es bei mir auch relativ entspannt, dadurch, dass wir halt so ein Gleitzeitmodell haben, habe ich jetzt auch nicht den Druck irgendwie, dass ich um Punkt 8 Uhr im Büro sein muss. Also ich kann dann auch mal sagen, okay, dann wird's halt mal 8:30 oder 9, aber ich muss halt da schon meine 8 Stunden am Tag machen. Das heißt, ich weiß dann, wenn ich später anfange, kann ich auch später erst gehen. Da bin ich jetzt im Moment sehr entspannt, weil man eh in der Freizeit nicht viel machen kann, und denke ich mir manchmal, warum soll ich jetzt nicht auch bis 5:30 oder so im Büro sitzen? Ich kann sowieso in meiner Freizeit dann nicht noch groß irgendwie mich mit Freunden treffen oder so. Und bin jetzt auch in der Zeit, wo jetzt die Schulen noch geöffnet hatten, bin ich auch sowieso schon immer etwas später erst los, damit die Bahnen halt nicht so voll sind, weil ich habe ja halt kein Auto. Ich bin halt auf die Bahn angewiesen oder halt aufs Fahrrad, je nach Wetter. Und habe dann halt einfach mir gedacht, okay, ich versuche jetzt zu vermeiden, halt so völlig in den Stoßzeiten Bahn zu fahren, weil es dann so voll war. Deshalb hat sich mein Rhythmus jetzt auch an den Bürotagen eh schon nach hinten verschoben. Und das wird wahrscheinlich schwer, wenn irgendwann mal alles wieder normal ist, sich dann wieder dran zu gewöhnen, vielleicht etwas früher zu fahren, weil man halt abends die Freizeit irgendwie noch besser ausnutzen möchte. Aber vielleicht bleibt's auch so. Also vielleicht gewöhne ich mir das dann auch gar nicht mehr an, sondern fange dann auch später immer dann erst um 8:30 oder um 9 an.
Wir haben ja jetzt auch Winter, das ist ja auch das Problem, dass man meistens halt leider im Dunkeln aufsteht und dann am Rechner sein muss oder halt im Dunkeln das Haus verlässt und dann eigentlich im Dunkeln wieder nach Hause kommt. Das finde ich jetzt auch tatsächlich momentan echt schwierig. Ich kann mir die Pausen halt einfach legen, wie ich will. Ich merke jetzt an meinem Mann, der das natürlich nicht kann. Der ist wirklich auf so eine Art Mittagspause angewiesen, weil dann fast alle gleichzeitig Mittagspause machen, was ja auch einfach Sinn macht, wenn man im Team arbeitet. Dass man so festgelegt ist, so die Stunde nehmen wir uns jetzt. Und wir sind zum Beispiel übergegangen, dann ganz oft, also mindestens zweimal die Woche, mittags rauszugehen. Also so ein Kaffee-Walk, schnell irgendwie zu unserer Lieblings-Kaffeebude oder vielleicht sogar Kaffee mitnehmen und in den Park eine Runde spazieren gehen, damit er auch mal bei Tageslicht frische Luft kriegt und nicht so abends dunkel. Haben wir auch schon gemacht, nachdem wir festgestellt haben, dass wir 4 Tage das Haus nicht verlassen haben und beide sehr, sehr geschockt waren über diese Tatsache. Haben gesagt, wir müssen jetzt auch im Dunkeln rausgehen. Also das bringt ja jetzt nichts. Also wir können ja jetzt hier nicht nur in der Bude hocken, da wird man doch bekloppt.
Ich versuche meistens so nach Feierabend zumindest eine kleine Runde spazieren zu gehen, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dadurch kriege ich auch so ein bisschen so den Cut hin zwischen Arbeit und Freizeit, weil ich kehre zwar dann in die gleiche Wohnung wieder zurück, in der ich vorher schon gearbeitet habe, aber das fühlt sich manchmal ein bisschen an wie so ein simulierter Weg nach Hause, irgendwie, wenn man dann einfach erstmal ein Ründchen geht. Das tut mir ganz gut, das kriege ich aber auch nicht bei jedem Wetter hin. Also wenn es draußen wirklich so richtig unangenehm ist, dann kann ich mich dazu schwer aufraffen. Ich versuche das dann manchmal irgendwie mit jemandem zusammen zu machen, ne, dass man halt zu zweit irgendwie so eine Runde geht. Dann hat man nochmal ein bisschen mehr auch so dieses Freizeitgefühl und unterhält sich auch mal mit jemandem, der dann auch nichts mit Arbeit zu tun hat. Aber es ist schon irgendwie krass, wie man so merkt, dass man sich da so künstlich sowas schaffen muss. So eine Routine, die man vorher so ein bisschen vorgegeben hatte. Und das fällt, glaube ich, auch den Leuten unterschiedlich leicht oder schwer. Also ich kenne auch viele Leute, die finden das total super, jetzt irgendwie schon seit Monaten jeden Tag im Homeoffice zu sein. Und andere wünschen sich nichts sehnlicher als ihr Großraumbüro zurück. Das wirkt sich doch, glaube ich, sehr unterschiedlich aus. Ich glaube, ich bin so ein Mittelding. Also ich finde das tatsächlich jetzt cool, dass ich so ein bisschen die Wahl habe. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich dann irgendwann natürlich auch, um mich selber irgendwie noch besser schützen zu können, dann auch gesagt habe, ich mache jetzt halt lieber mehr Homeoffice, als halt im Büro zu sein. Also das spielt da ja natürlich auch nochmal mit rein, dass wir natürlich alle irgendwie auch so mit dieser Angst vor Corona und so zu kämpfen haben. Und das ist ja sicher was, was dich auch in der Arbeit, also wenn du dann rausgehst, wahrscheinlich auch sehr stark beeinflusst, ne, bei den Shootings, die du machst.
Ja, also wie man sich schon denken kann, fotografiere ich die Menschen jetzt nicht mit Maske. Das sieht einfach nicht gut aus. Und das birgt natürlich dann aber auch einfach mehr Gefahren. Also das ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich ein bisschen struggle, da ich mich privat jetzt recht einschränke. Also wir haben einen sehr, sehr großen Freundeskreis und sind es auch gewohnt gewesen vor Corona, mehrere in der Woche abends zu treffen, auch große Gruppen teilweise. Also dass wir uns am Wochenende mal irgendwie mit 10 Leuten getroffen haben und den ganzen Tag zusammen verbracht haben, das ist jetzt nicht selten vorgekommen. Und den Kreis an Leuten, die wir sehen, ist sehr eingeschränkt. Für andere, glaube ich, ist er trotzdem noch groß. Ne? Man muss ja immer von seiner eigenen Perspektive ausgehen. Für mich ist er trotzdem klein, weil ein paar Leute, man einfach, ich glaube, ich habe einige Leute seit einem Jahr nicht mehr gesehen.
Ja.
Die engsten dann, was aber schon auch schon so 20 Leute sind, muss man dazu sagen, oder noch mehr, glaube ich sogar, die sehe ich dann trotzdem. Und da überlegt man sich aber schon, ja auch gut, was machen wir denn jetzt? Ne? Vor allem, wenn ich schon Kinder habe, ich lerne jetzt spazieren gehen. Das hört sich jetzt total doof an, aber ich hasse spazieren gehen. Mein Mann musste mich dazu immer zwingen. Ich mag sehr, sehr gerne draußen Sport machen, also eine Runde joggen oder ich fahre Rennrad. Also so wirklich mal so einen langen Ausflug mit meiner besten Freundin und ihrem Freund. Ne, da können wir auch mal 5 Stunden auf dem Rad sitzen. Ne? Das ist für mich der schönste Sonntag der Welt, wenn wir einfach zusammen da die Kilometer abreisen. Das ist total schön. Aber ohne Ziel spazieren zu gehen, das ist irgendwas, was ich echt jetzt gerade lernen muss zu genießen. Ich gewöhne mich dran, dass ich es mag, würde ich jetzt noch nicht behaupten. Aber das ist so ein Learning von Corona für mich, dass ich das als, also man hat ja gar keine andere Wahl, seine Freunde zu sehen, wenn man wirklich auch seine Eltern schützen möchte oder die Freunde, die zum Beispiel einfach irgendwie zu einer Risikogruppe gehören, dann muss man das ja schon machen. Und die treffe ich halt alle draußen, außer bestimmten Kreis halt, den ich auch drinnen treffe, aber da meistens auch nur, weil die alle Homeoffice machen. Also ich weiß halt, welche Leute die sehen. Ich bin der Risikofaktor in dieser ganzen Rechnung immer. Ich arbeite für ein kleines Innungsmagazin von der Kreishandwerkerschaft Mönchengladbach. Und da besuchen wir regelmäßig handwerkliche Betriebe, die ein Firmenjubiläum haben. Oder ich mache Porträts von den Obermeistern der verschiedenen Innungen. Das sind natürlich Handwerker, die haben kein Arbeitsverbot, die sind alle draußen und müssen ihr Geld verdienen. Und jetzt mal unter uns gesagt, das läuft, glaube ich, auch nicht gar nicht so schlecht. Also das Baugewerbe gehört zu denen, die eher so zu den Corona-Gewinnern gehören, glaube ich.
Ja.
Das Problem ist aber, dadurch, dass die in ihrem Alltag eigentlich gar nicht so eingeschränkt sind. Die arbeiten zwar jetzt in festen Teams, was sie vorher nicht getan haben, aber mehr nicht. Also die haben zwar jetzt immer den gleichen Kollegen, aber an dem normalen Arbeitsalltag hat sich nicht wirklich was geändert.
Ja.
Das beinhaltet aber auch leider, dass sie sich, glaube ich, den Risiken gar nicht so bewusst sind, wenn Leute von außerhalb reinkommen. Sprich, meine Kollegin, die Journalistin, die Texte schreibt, und ich fahren immer zusammen zu den Terminen. Wir haben immer hübsch unsere Masken an, desinfizieren uns natürlich unsere Hände oder gehen die waschen, wie auch immer. Und ganz selten setzt sich der Chef, mit dem wir meistens den Termin haben, eine Maske auf. Sondern der ist ja in seinem Habitat. Das ist so sein Raum, da bewegt er sich ja. Und am Anfang habe ich dann schon noch darauf hingewiesen, dass er doch bitte seine Maske anziehen soll. Ist nur leider nicht der beste Einstieg in so ein Gespräch. wenn man etwas ältere Männer darauf hinweist, dass sie sich doch bitte an die Corona-Regeln halten sollen, wie ich gelernt habe. Das kommt halt einfach nicht so gut. Und dann kann das auch mal sein, dass ich einfach dem Ergebnis zuliebe, dann einfach mal runterschlucke und sage, ja, okay, passt schon. Aber ja, es fühlt sich trotzdem falsch an.
Ja, also ich stelle mir das allgemein schwierig vor, jetzt so für dich, dass du ja durch diese ganzen Regeln im Prinzip ja eine zusätzliche Aufgabe dazu bekommen hast, die du vorher nicht hattest. Also dass du ja auch für dich selber schon immer so ein bisschen mit drauf achten musst, dass die Leute sich auch an die ganzen Regeln halten.
Genau, also wenn man fotografiert, ist man am besten, wenn man eine Art Tunnelblick hat. Also dass man wirklich nur das sieht, was in seiner Kamera ist und sich darauf einfach im wahrsten Sinne fokussiert, um das beste Ergebnis rauszuholen. Und das kann ich wirklich in Perfektion mittlerweile. Das lernt man über Jahre. Am Anfang hatte ich das, also wenn man so als Jungspund irgendwie gerade zweites Lehrjahr dann alleine so einen Hochzeitsgang hochrennt, ja, weil die Braut gleich kommt und man denkt so, oh Gott, die gucken mich alle an, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist total furchtbar. Mittlerweile macht man das einfach, ja, ne, also das ist, man kann es halt einfach diese Scheuklappen aufziehen, dem Ergebnis zuliebe, dass man sich einfach zurücknimmt und das ist einem jetzt, man merkt gar nicht, ob man angeguckt wird oder nicht, ob man registriert wird. Und diesen Mechanismus, den man sich so angeeignet hat, um wirklich 100% bei dem Objekt zu sein, was man jetzt fotografiert oder bei der Szenerie, der Mechanismus greift gerade nicht mehr. Ja. Das heißt, ich habe immer so wie so ein Kribbeln hinten im Rücken, halten jetzt die Leute Abstand, haben die ihre Masken an und dementsprechend merke ich, dass das Arbeiten viel anstrengender wird für mich. Ich bin viel schneller kaputt. Also früher war es für mich kein Problem, 10 Stunden zu arbeiten. Ja, die ganze Zeit durchzufotografieren, wirklich kein Problem. Aber ich merke, dass ich jetzt nach 4 Stunden einfach so durch bin, weil das einfach irgendeine Zusatzbelastung ist. Also am Anfang wusste ich gar nicht, woher das kommt.
Ja.
Aber ich war in einer Situation, das war mit einer Schulklasse, die ich fotografieren musste, von einem Berufskolleg. Da habe ich mir einzelne Leute mit ihren Werkstücken rausgesucht und es kam irgendwie immer mehr Leute. Es war ein großer Raum, keine Frage. Aber ich konnte es nicht kontrollieren, ob die mir zu nahe kommen oder nicht. Die hatten dann die Maske auch teilweise nur so auf Halbmast, ne? Das sind dann halt irgendwie auch 16-jährige Kids, die da irgendwie keinen Bock drauf haben, die sie sowieso jeden Tag sehen. Und ich habe richtig gemerkt, wie mich das gestresst hat. Also da war ich nach 2 Stunden, war ich so eine Anspannung, dass ich auch nicht mehr gut in meiner Kommunikation war, muss ich sagen. Und ich so eine Pause brauchte, weil ich das nicht hingekriegt habe. Und das ist so ein, ja, also man setzt sich halt dem Geld zuliebe im hohen Risiko aus und es fühlt sich auch noch falsch an.
Ja, das ist echt krass. Also bei mir ist es halt so, dass ich jetzt an sich nicht so stark davon beeinflusst bin, weil ich sowieso schon immer halt hauptsächlich in meinem Büro gesessen habe. Also ich bin ja jetzt nicht bei uns an der Servicetheke normalerweise, also auch schon mal eingesprungen oder so, aber in meinem normalen Job habe ich jetzt nicht die ganze Zeit Kontakt zu den Nutzern. Deshalb hat sich da für mich jetzt nicht so viel geändert, abgesehen davon, dass ich natürlich meine Schulungen, die ich auch halte, jetzt auch alle online mache. Aber ich habe eigentlich nie groß jetzt was damit zu tun gehabt, halt darauf zu achten, dass die Regeln eingehalten werden. Aber die Kollegen, die natürlich den ganzen Tag an der Servicetheke sind, die sagen das halt auch, dass das stressig für sie ist, dass sie immer wieder gucken müssen, hat jetzt jemand seine Maske auf, hat der sich jetzt so einen Korb mitgenommen, weil wir halt jetzt gerade über so Einkaufskörbe halt regulieren, wie viele Leute gerade drin sind. Haben die sich irgendwie informiert, dass sie jetzt alles, was geht, selber an den Automaten machen müssen, dass sie jetzt nicht sich an der Theke ein Buch ausleihen können, sondern halt dafür an den Automaten gehen müssen. Und die haben halt gesagt, auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie langweiliger als vorher, weil halt einfach auch weniger Leute reinkommen und der Service so eingeschränkt ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wahnsinnig anstrengend, weil man den ganzen Tag immer wieder auf die gleichen Sachen hinweisen muss. Und das finde ich manchmal auch so unglaublich, dass es halt wirklich Leute gibt, die nach irgendwie fast einem Jahr Pandemie immer noch nicht verstanden haben, dass nicht alles so ist, wie es mal war. Und dass man da immer noch so viel irgendwie kommunizieren muss und sagen muss, nein, nur mit Maske hier rein und nein, bitte vorher Hände desinfizieren und was weiß ich nicht alles. Und da glaube ich auch, dass mich das auch total stressen würde. Und da bin ich manchmal echt ganz froh, dass ich das nur so am Rande mitbekomme. Aber was ich natürlich viel mitbekomme, dadurch, dass ich mich halt um die Öffentlichkeitsarbeit kümmere bei uns in der Bibliothek und auch unsere Webseite pflege, wie viel man immer wieder kommunizieren muss. Vor allem jedes Mal, wenn sich irgendwas Corona-bedingt wieder geändert hat, war ich halt immer diejenige, die sich irgendwie überlegen musste, so wie geben wir das jetzt nach außen, wie formulieren wir das so, dass das irgendwie verständlich ist, ohne halt irgendwie auch so nur Verbote auszusprechen. Mhm. Und gleichzeitig hat man dann ganz oft auch das Gefühl, dass es eigentlich auch total egal ist, wie viel man schreibt und wie man das schreibt, weil man hat immer viele Leute, die das nicht lesen, die nicht auf die Seite geguckt haben, die irgendwie anrufen und fragen, wie läuft das jetzt hier? Und man sagt immer wieder, das steht alles auf unserer Seite und wir halten die eigentlich auch immer aktuell und so. Und also es war jetzt so im letzten Jahr, war mein Job viel so, ja, fast schon so eine Art Krisenkommunikation, weil sich halt wirklich dann auch zum Teil so im Wochen- oder Monatstakt die Dinge geändert haben. Und man dann natürlich immer gucken muss, dass man die Leute halt möglichst gut vorab informiert, weil wir natürlich auch vermeiden wollen, dass die irgendwie losfahren und dann sich halt völlig umsonst am Ende in die Bahn gesetzt haben oder so. Und die sollen sich ja jetzt eigentlich auch gar nicht so viel in irgendwelchen öffentlichen Gebäuden aufhalten. Und also das ist schon auf jeden Fall, glaube ich, für ja in vielen Jobs jetzt im Moment auf unterschiedliche Art und Weise ein Stressfaktor. Aber bei dir kommt halt natürlich noch so krass dazu, dass du halt so ja alleine dann irgendwie dich dafür verantwortlich fühlst, ne? Wenn du halt sagst, so die Leute, die kennen sich alle untereinander und die verhalten sich halt einfach so, wie sie es immer tun. Und du bist dann so die Einzige, die von außen kommt.
Ich hatte zu dem Thema, hatte ich halt auch schon den Fall, dass ich bei einer Firma war. Ich habe fotografiert und habe denjenigen natürlich ohne Maske fotografiert. Wir hatten jetzt den 1,5 Meter Abstand, weil ich da sehr strikt darauf achte, dass erst wenn die Leute im Aufbau, also es war ein Stuhl, es waren Porträts, in der Firma, wo ich meinen Studioaufbau gemacht habe, und dann sind die Mitarbeiter alle einzeln für eine Viertelstunde runtergekommen und ich habe Porträtaufnahmen von denen gemacht und die sitzen dann 1,5 Meter von mir weg, weil ich sage, die Maske bitte erst ausziehen, wenn ich hinter meiner Kamera stehe. Dann haben wir Durchzug gemacht, dann war eigentlich alles fein. Ich habe die Maske immer angehalten, angelassen, und sobald sie dann aufstehen, müssen sie die halt wieder anziehen und auf die Kamera irgendwie gucken, wie sie aussehen, dürfen sie nicht, weil sie halt einfach vor meinem Gesicht ist. Und ne, das geht natürlich nicht. Die dürfen der Kamera dann leider auch nicht mehr zu nahe kommen. Und der Fall war, dass ich dann freitags bei denen war und am montags kriege ich von dem Chef, von meinem Kunden dann, den Anruf, dass einer von denen positiv getestet wurde.
Ach, scheiße.
Am Samstag. Und ich natürlich dann zu, genau, da reinfalle. Und ich hatte in der Woche aber noch zwei andere Jobs. Und da war das so, dass ich zwar die Leute alle draußen fotografiert habe, war eine Riesenfirma, die aber auch mit dem Handwerk zu tun hat. Und da ist viel Platz, sind große Hallen, auch mit viel, also kalt sozusagen, mit viel Luft. Also eigentlich so nicht das Problem. Aber in Summe waren es über 100 Leute. Und da muss man sich dann schon ja auch alleine persönlich schon überlegen, gehe ich jetzt das Risiko ein, dass ich diesen Laden dann im Worst Case stilllege?
Ja, ja.
Und dann kommt es ja irgendwie auf die eigene Verantwortung drauf an, sage ich das meinem Kunden, mache ich jetzt einen Test, auch wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist, weil wir uns an die Regeln gehalten haben und ich mich gut fühle. Und das ist ja das Problem. Das ist ja so, das kann ja keiner 100% sagen, wann du dich angesteckt hast, wie du dich dann fühlst. Da sind ja so viele Fragezeichen offen, dass man ja eigentlich gar nicht mit einem ruhigen Gewissen irgendwie arbeiten kann. So. Und wenn man dann noch dementsprechend dann wirklich einen Kontakt mit jemandem hatte, der positiv getestet ist, dann, ja, da muss man ja schon handeln. So, dann habe ich mich testen lassen und hatte das dann meinen Kunden gesagt, dass ich Kontakt hatte und mich testen lassen habe und ich mich sofort melde, wenn ich ein Ergebnis habe. Problem war, das hat tatsächlich bis Donnerstagabend 11 Uhr gedauert und Freitag war der Termin. So, meine Kundin meinte, kein Problem, schicken Sie mir eine WhatsApp einfach, wie es aussieht. Unsere Leute wissen Bescheid, dass es sein kann, dass wir das Foto doch nicht machen. Ich fahre dann halt einfach mit einer offenen Kommunikation, finde ich immer besser, weil da habe ich erstens mein Gewissen beruhigt und ich glaube, wenn das alle tun, dann ist man auch vorsichtig genug, dann schlittert keiner in eine Situation rein, wo er vielleicht nicht rein möchte. Und ja. Das war aber schon, ja, ich mache mein Geld aus Einzelkunden, aus einzelnen Aufträgen und wenn dann so einer wegfällt schon, in Corona, das macht schon ein bisschen was, ne? Also da, ich rechne natürlich in Jahresbilanzen, das heißt, wenn der eine Kunde dann absagt, hoffe ich, dass er im Laufe des Jahres irgendwie mit dem gleichen Auftrag trotzdem zu mir kommt. Da muss man dazu sagen, bin ich auch lang genug schon selbstständig, dann ich weiß, dass es funktioniert. Und da sagt meine Erfahrung mir auch, dass ich mich da entspannen kann, dass es jetzt auch nicht an meiner Arbeit liegt, sondern einfach an den Umständen und die sich hoffentlich bald wieder ändern werden. Aber davon, naja, ist meine Miete halt immer noch nicht bezahlt, ne? Also jetzt in dem Monat, das ist halt das Problem. Dann kommt noch die persönliche Verantwortung dazu. Ich möchte halt einfach nicht, dass ich jemanden anstecke. Auf jeden Fall auch nicht nur, weil ich Geld verdienen muss. So, das ist so, ne, dieser moralische Konflikt, den ich persönlich dann immer habe. Andere würden das vielleicht nicht so sehen. Ich weiß es nicht, aber ich habe immer das Problem, dass ich fürs Geschäft gehe ich persönlich und alle anderen mega das hohe Risiko ein und privat schränke ich mich total ein, obwohl ich das genauso bräuchte für mein Seelenheil zum Beispiel, dass ich meine Freunde sehe. Und da nehme ich dann zurück. Und da ich so ein Mensch bin, der jetzt nicht gerade auf Geld fixiert ist, ist das sehr schwer, dass ich da so ein hohes Risiko immer eingehen muss und es auf der anderen Seite dann aber dafür bei Freunden dann halt nicht tue. Das ist halt einfach ein bisschen schwierig.
Ja, das war bei uns halt auch am Anfang so ein bisschen schwierig, weil wir natürlich jetzt, also wir haben eigentlich ganz gute Möglichkeiten, um, auch wenn wir vor Ort sind, uns halt irgendwie voneinander, ich sag jetzt mal, fernzuhalten, weil wir eh auf 3 Standorte verteilt arbeiten und dann auch mit diesen tageweise Homeoffice-Sachen und so das schon ganz gut hinbekommen haben, dass die Büros jetzt halt auch möglichst nur einzeln besetzt sind. Aber trotzdem gibt es natürlich einfach Situationen, in denen man sich dann irgendwie auf dem Flur begegnet oder auch die Kolleginnen, die halt an der Theke arbeiten, die können da natürlich vielleicht auch nicht immer so ganz perfekt den Abstand einhalten. Und das war dann auch manchmal schwer, weil die halt auch mehr natürlich Nutzerkontakt haben müssen als jetzt jemand wie ich. Ich kann halt einfach sagen, okay, ich fahre da hin. Und im Prinzip ist an meinen Bürotagen ist für mich der größte Risikofaktor eben das Bahnfahren. Was ich natürlich auch nicht machen müsste. Also ich könnte natürlich auch sagen, ich organisiere mir irgendwie ein Auto oder ich fahre halt mit dem Fahrrad. Aber wenn ich da bin, habe ich immer das Gefühl, eigentlich kann mir da nicht viel passieren. Aber das ist natürlich für diejenigen, die halt unten sind, wo halt die Nutzer reinkommen und rausgehen und sich vielleicht dann auch nicht alle immer so perfekt an die Maskenpflicht halten und so, ist es natürlich riskanter. Wobei wir auch da wir haben auch so Plexiglasscheiben an der Theke und durch diese ganzen Automatisierungsgeschichten, dass die eben ihre Bücher nur noch an den Automaten ausleihen und zurückgeben dürfen und so, sind, glaube ich, unsere Mitarbeiter da auch ganz gut geschützt. Aber das musste man natürlich erstmal auch irgendwie komplett etablieren und sich so überlegen, was ist jetzt möglich, was dürfen wir. Dann hat natürlich auch die Arbeitssicherheit nochmal vorbeigeschaut und die haben dann gesagt, so und so müsste das sein. Und eine Zeit lang haben wir dann auch noch zu zweit im Büro gesessen und haben immer gesagt, naja, okay, aber wir sind ja eigentlich, wenn wir an unseren Schreibtischen sitzen, weit genug voneinander entfernt. Und als dann im Herbst aber die Zahlen auch wieder so angestiegen sind, haben wir uns dann auch beide damit unwohl gefühlt und haben dann gesagt, okay, wir versuchen das jetzt wirklich hinzukriegen, dass wir nicht mehr beide zusammen hier sitzen. Und das sind natürlich alles so Faktoren, über die man vorher nie nachgedacht hat. Und ich finde es mittlerweile so diese Vorstellung davon, dass wir mal so einen komplett besetzten Lesesaal hatten mit irgendwie Studenten, die so dicht aneinander, nebeneinander sitzen und da irgendwie ihre Hausarbeiten schreiben, das ist mittlerweile schon so absurd geworden, dass ich das gar nicht mehr vorstellen kann. Aber gleichzeitig laufe ich auch ganz oft da vorbei und denke so, was ist das hier eigentlich für eine Verschwendung? Also wir haben da halt jetzt einen komplett leeren, riesigen Raum, wo niemand sitzen darf, wegen dieser Pandemie eben. Und natürlich haben auch die Studenten dann auch oft angefragt, so, ne, wie sieht das denn aus? Wann kann man denn bei euch mal wieder sitzen? Weil mir fällt so schwer, immer in meinem WG-Zimmer zu hocken zum Lernen und so. Und wir durften dann auch tatsächlich eine Zeit lang, durften wir ein paar von den Plätzen freigeben. Da mussten wir dann auch wieder ein komplettes Konzept erarbeiten. Wie kann das funktionieren? Wie viele Plätze dürfen das überhaupt sein? Wie machen wir es mit Lüften? Müssen die am Platz eine Maske tragen oder nicht? Also da sind natürlich dann auch ganz viele Fragen dabei. Die wir halt zum Teil selber beeinflussen können, zum Teil aber eben auch nicht, weil es natürlich Vorgaben gibt. Und das fand ich aber eigentlich auch, also auch wenn es irgendwie traurig und kompliziert war, fand ich es aber auch jedes Mal wieder irgendwie ganz spannend, auch zu sehen, wie man es dann hinbekommen kann, sich doch so flexibel auf so eine neue Situation einzustellen. Also irgendwie war es natürlich auch ein bisschen was von dieser Langeweile, die man vielleicht auch durch die Pandemie manchmal verspürt, auch irgendwie einfach weggenommen, dadurch, dass auf einmal so ganz neue Sachen kamen und man sich dann auf einmal überlegt hat, so wie können wir jetzt trotz dieser ganzen Situation noch den größtmöglichen Service bieten, weil Also man merkt es auch so ein bisschen, dass wir natürlich auch innerhalb der Hochschule, an der ich arbeite, halt auch einfach nochmal eine besondere Abteilung sind, weil wir eben diesen Service für Studierende irgendwie in irgendeiner Form noch bieten müssen, der zum Teil halt auch natürlich nur vor Ort mit physischem Vorbeikommen stattfinden kann. Und wir können halt nicht sagen, so, wir gehen jetzt alle ins Homeoffice und die Bibliothek ist zu.
Aber habt ihr die Digitalisierung dann auch vorangetrieben, genau aus dem Grund, weil wenn das Physische jetzt nicht mehr da sein kann, dass ihr dann sagt, so, ja, okay, jetzt kriegen wir aber die Mittel auch mal bewilligt, um das Ganze digital zu machen oder mehr digital zu machen, damit dann halt auch die Studenten von dem Service was haben, weil sonst ist das ja...
Ja, genau. Also das war auf jeden Fall von Anfang an gegeben. Wir haben halt eigentlich auch direkt am Anfang, als wir zumachen mussten, dann auch Mittel bekommen, um halt zusätzliche E-Books und E-Journals und sowas anzuschaffen und haben das auch im Laufe des Jahres auch immer weiter aufgestockt. Vor relativ kurzer Zeit hat auch das Land NRW irgendwie nochmal über das Bildungsministerium auch nochmal mit Mittel freigegeben, damit Bibliotheken sich da eben noch besser aufstellen können. Also das hat schon gut funktioniert und ich glaube, das hat halt auch bei vielen bewirkt, dass sie so ein bisschen weggekommen sind von diesem Bild der Bibliothek als ein Ort, an dem Bücher rumstehen und verstauben, so, weil es ist ja eigentlich oft auch so ein bisschen so ein negatives Image. Und das fand ich auch ganz schön zu sehen, dass viele Leute dann irgendwie gemerkt haben, so, oh, okay, die sind irgendwie trotzdem für uns da und die machen was, damit wir auf möglichst vieles digital zugreifen können. Aber es ist schon sehr unterschiedlich, je nachdem, was man studiert. Also bei uns sind so die technischen Fachbereiche und die Informatiker und so, die kommen, glaube ich, super zu Rande mit allem, was wir digital anbieten. Aber wir haben einen Fachbereich für angewandte Sozialwissenschaften und die sind da ganz anders aufgestellt. Also in dem Bereich wird einfach nicht so viel digital publiziert bisher. Das ist einfach ja, von der Kultur in diesem Fachbereich her irgendwie noch nicht so üblich geworden wie in den technischen Fächern. Und deshalb konnten wir jetzt auch mit zusätzlichen Mitteln und so nicht auf den Stand kommen, dass die wirklich gar nichts Gedrucktes mehr brauchen.
Also wird die Bude wieder voll werden, wenn wieder aufhört?
Also ich denke schon. Ja, und was sich dadurch natürlich auch noch mal viel mehr gezeigt hat, ist halt auch, dass dieser Trend, den gibt's eigentlich schon seit Jahren, dass man immer mehr davon spricht, so dass die Bibliothek halt einfach ein Ort ist, an den Leute kommen, um halt entweder zu lernen oder vielleicht auch andere Leute zu treffen, dass das immer wichtiger wird. Und das haben wir halt auch gemerkt, dadurch, dass wir ganz viel Anfragen bekommen haben, so, wir würden eigentlich gerne wieder bei euch sitzen und bei euch lernen und unsere Hausarbeiten schreiben, dass das auf einmal wieder so den Leuten total ins Bewusstsein gekommen ist, wie wichtig das ist, nicht immer nur bei sich zu Hause sitzen zu können, sondern einfach mal an so einen Ort zu kommen, der halt ja so eine konzentrierte, ruhige Lernatmosphäre bietet.
Ja, das ist halt wirklich, glaube ich, so wie es jetzt im Arbeitsleben halt die und die Leute gibt, also sehr unterschiedliche Charaktere, die super zu Hause arbeiten können und andere, ja, denen dann der soziale Kontakt dann halt einfach fehlt oder auch anders die soziale Kontrolle. Andere Leute sind da und lernen, also muss ich auch, wenn ich zu Hause bin, sieht keiner, dass ich die ganze Zeit auf meinem Handy rumscrolle und eigentlich mich nur ablenke.
Richtig.
Das ist ja eigentlich ganz schön, ne? Weil eigentlich, glaube ich, ist ja, also ich kenne das so von meinen Freunden, ist die BIP der Arbeitsplatz oder die Arbeitsstelle eines Studierenden. Das Haus verlässt und dahin und da macht man und dann macht man die Pause auch mit seinen Kollegen in Anführungsstrichen dann halt, den Freunden.
Genau.
Und danach geht man dann wieder konzentriert an die Arbeit und danach ist dann Feierabend.
Ja. So habe ich das auch gemacht, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, damals in Leipzig. Da habe ich auch gemerkt, dass ich das zu Hause total schlecht auf die Reihe kriege, überhaupt mal so anzufangen. Und dann habe ich auch mir irgendwann gesagt, okay, ich muss das jetzt quasi einfach wie meinen Job begreifen. Und ich fahre halt quasi ja so gefühlt ins Büro, um da zu sitzen. Und dann bin ich genau zu dem Zweck da, um da halt zu schreiben. Und dann gibt's irgendwie eine Mittagspause. Und dann fährt man irgendwann wieder nach Hause und weiß, man hat jetzt heute auch schon eine ganze Menge getan und kann jetzt eben Freizeit machen. Und ich glaube, das geht gerade Studierenden, die vielleicht auch in so kleinen Wohnheimzimmern wohnen oder in irgendwelchen WGs, wo man nie so richtig seine Ruhe hat, denen geht das, glaube ich, ganz extrem so, dass das jetzt halt gerade fehlt. Man kann ja jetzt auch nicht im Café sitzen und da arbeiten oder so. Also jetzt im Moment hat man ja wirklich gar keine Möglichkeit.
Ja, die Ablenkung, ne? Das ist ja auch so der Mix, den man dann braucht halt, um dann auch wieder konzentrieren, an die Arbeit zu geben. Wenn der nicht gegeben ist, ist es einfach so monoton momentan, dass man auch die allen Möglichkeiten, die man hat, sind so eingeschränkt, dass man die ja innerhalb von einer Woche durch hat. Ne? Also hört sich jetzt so von, aber so spazieren gehen, mal mit dem Kaffee, das ist halt zweimal schön und am dritten Mal regnet es dann und dann denkst du, oh ja, okay, komm, dann setze ich mich doch lieber mal für die halbe Stunde auf die Couch und mach nichts und so, aber das hat meistens ja eigentlich keinen Mehrwert. Da könnte man fast schon weiterarbeiten. Irgendwie.
Ja.
Dieser Tapetenwechsel, das kennt jeder, der selbstständig ist. Und wenn die To-Do-Liste nie zu Ende ist, nie, weil spätestens die letzte Steuererklärung oder die Umsatzsteuervoranmeldung wartet auf einen, dann braucht man diesen Tapetenwechsel. Also Urlaub ist in dem Sinne schon wichtig alleine, dass man nicht arbeiten kann. Und da liegt Betonung wirklich auf Können, dass man seine Daten nicht dabei hat, dass man vielleicht, wie im Skiurlaub bei mir, einfach kein Handyempfang hat und mal angerufen werden kann. Also ich mache mein Handy wirklich Flugmodus dann, weil ich da keine Lust drauf habe, dass die Leute mich dann trotzdem anrufen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das halt mit dem Abschalten schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das kriegen jetzt auch alle, die jetzt zu Hause sitzen, so viel im Homeoffice mit, was das wirklich bedeutet, Urlaub zu machen. Also ich konnte nie verstehen, wie Leute Urlaub zu Hause machen können, weil das für mich ja eins bedeutet. Für mich ist zu Hause auch arbeiten. Das heißt, ich brauche zu 100% den Tapetenwechsel. Den habe ich jetzt Februar, war ich letzte Mal im Snowboardurlaub. Ein komplettes Jahr lang nicht mehr gehabt.
Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich aus dem letzten Jahr ganz viel Urlaubstage ins neue Jahr mitgenommen, weil ich bin da auch so, dass ich halt sage irgendwie, ich nehme mir keinen Urlaub, um zu Hause zu sitzen. Und erst recht nicht jetzt, wo ich eh so viel zu Hause sitze und ehrlich gesagt auch froh bin über die Zeit, die ich mit Arbeit verbringen kann, weil man ja schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass man gerade vieles tut, hauptsächlich um Zeit totzuschlagen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss mir halt zumindest irgendwie diese 8 Stunden am Tag jetzt nicht mein eigenes Programm überlegen, sondern weiß, ich muss jetzt sowieso arbeiten, finde ich persönlich das gar nicht schlecht. Ich mache meinen Job aber halt auch sowieso gerne. Bei mir ist es halt so, wenn ich Feierabend habe, dann habe ich halt Feierabend. Also das ist halt im öffentlichen Dienst ganz schön. Also mich ruft eigentlich keiner außerhalb der Arbeitszeit an. Das ist, das gibt's nicht. Und ich fange halt auch vergleichsweise spät an. Also gerade freitags ist es dann häufig so, dass so bei uns in der Verwaltung, in der Hochschule auch irgendwie nach spätestens 14 Uhr auch keiner mehr erreichbar ist, sondern bin ich immer so gefühlt eine der Letzten, die man irgendwie noch anrufen kann, wenn irgendwas ist. Das kann man sich ja zum Glück alles schön selber einteilen. Also diesen Effekt habe ich natürlich nicht, aber ich habe mir jetzt das ganze letzte Jahr auch gedacht, wofür soll ich mir jetzt Urlaub nehmen? Also ich war dann mit Laura zusammen ja eine Woche am Bodensee letztes Jahr im Sommer, das war auch sehr schön, aber die restliche Zeit habe ich immer gedacht, ich kann ja jetzt auch gerade gar nichts planen. Ich weiß ja gar nicht, ob die Reise dann stattfinden kann oder nicht. Und jetzt habe ich halt irgendwie sehr viele Urlaubstage für dieses Jahr. Aber im Moment, ich weiß nicht, warum ich mir jetzt einen Tag Urlaub nehmen sollte. Also es würde mir überhaupt nichts bringen. Und ich hoffe sehr darauf, dass im Sommer zumindest wieder irgendwie eine Kleinigkeit möglich ist.
Ja, wollte gerade sagen, also wenn du nur ansatzweise wie deine Schwester bist, dann ist Reisen ja auch nicht nur Erholung, sondern ja eine Art Hobby. Bei mir geht es dann nämlich auch so, dass das, also mir reicht es auch nicht, zweimal im Jahr nach Holland an die See zu kommen. Ja, finde ich auch schön, ist auch erholsam. Aber ich finde es halt schön, neue Dinge zu sehen, neue Dinge zu erleben. Und da darf es auch gerne mal sehr exotisch sein. Und irgendwie Bangkok oder weiß ich nicht, ne, also wir waren jetzt in Afrika zur Hochzeitsreise, mein Mann und ich. Jetzt ein bisschen so dieser Kulturschock, einfach so mal in so ganz andere Länder reinzugucken. Und da, das ist ja auch eine Art Hobby. Ne? Also das ist halt was, wo man, das können viele nicht nachvollziehen, warum ich zum Beispiel auch sehr viel Geld dafür ausgebe, weil das für mich was ist, was ich halt, wo ich jahrelang, ja, am besten noch mit meinen Enkeln irgendwie drüber reden kann, was ich da erlebt habe und ich das Gefühl habe, dass ich das auch brauche, denn mein Horizont sich da wirklich immer ein bisschen erweitert, ne? Dass man so nicht in dieser Bubble ist, die man hier so steckt. Ne? Man merkt das ja, ne, so länger wie hier auch eingesperrt sind, so eher merke ich, wie mein Denken auch in dieser Bubble bleibt. Also ich muss mich so sehr aktiv da immer rausbewegen, damit man nicht so nach dem Motto, ja, uns geht's ja ganz gut und bla blub oder noch schlimmer, man meckert, dass man nicht reisen kann, so wie jetzt, ne, und eigentlich das wirklich ein Luxusproblem. Ne? Das ist halt das Problem dieser Bubble. Und eigentlich ist mein Ausweg dafür halt dann, dass ich dann reise. Ne? Und ich sehe dann auch immer neue Dinge. Ich habe auch meine Kamera natürlich dann auch immer dabei. Und das ist wirklich ein bisschen Urlaub für alles irgendwie. Ne? Weil man komplett abschalten kann, weil man ganz andere Reize ausgesetzt ist als zu Hause. Und das fehlt mir tatsächlich, hat mir mit als erstes gefehlt. Weil sonst hat man sich immer auf so die geplanten Urlaube, wie du das so sagst, da hat man sich so gefreut. Und jetzt hat man gemerkt, so, das bringt gar nichts. Also ich brauche gar nichts planen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das abgesagt wird, ist so hoch. Da spare ich mir doch die Enttäuschung und plane das gar nicht mal. Ne? Also da, ja. Und das Blöde ist bei mir jetzt auch noch gewesen, ich hatte auf einmal viel mehr Zeit. Also sonst habe ich das Problem, dass wir, dass ich wirklich am Anfang des Jahres, dass ich mir 3 Wochen blocke und da nehme ich keine Jobs an. Einfach nur, damit ich mal Urlaub mit meinem Mann zusammen machen kann. Weil ansonsten kommt da immer irgendeine Anfrage. Und wenn ich die immer annehme, mache ich nie Urlaub. Auf jeden Fall nie länger als irgendwie eine Woche. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und jetzt hatte ich auf einmal mehr Zeit, aber konnte nicht verreisen und steckt zu Hause fest und vielleicht einmal so zu meinen, in Anführungsstrichen, Überlebensmechanismen, die ich ja so angeeignet habe im ersten Lockdown, war das schon ein krasser Schock für mich. Vor allem, weil ich halt dieses selbstbestimmte zu 100% lebe. Und wenn dann innerhalb von 3 Tagen die 7 Jobs abgesagt werden, jetzt arbeite ich auch für die Messe als Pressefotografin, das muss ich jetzt niemandem erzählen, wie oft ich da war, ein einziges Mal, und was das für ein Minus in die Kasse irgendwie schwemmt, theoretisch natürlich nur, aber da man verlässt sich als Selbstständige halt einfach darauf, dass wenn die Messen kommen, dass man dann gebucht wird und dass man dann halt auch ein festes Einkommen halt einfach hat. Und bei der Messe war das so, dass ich das über 2 Jahre hin immer Pi mal Daumen ein paar Tagessätze vorher wusste. Und das lässt einen schon sehr, sehr angenehm leben als Selbstständige. Auf einmal war man so fremdbestimmt. Es wurde alles abgesagt. Man konnte auch niemanden fotografieren. Ich konnte fast nichts machen. Und dann bist du auch noch im Lockdown und musst zu Hause bleiben. Mir ist einfach vollkommen die Decke auf den Kopf gefallen und dann habe ich angefangen, die Bude komplett aufzuräumen. Also ich habe wirklich jedes einzelne Teil, was ich besitze, angepackt und entschieden, ob ich das behalten möchte oder nicht. Fazit war 1 Woche Arbeit und 12 Müllsäcke später, die rausgeflogen sind. Die haben ein bisschen mehr Platz jetzt.
Wow.
Und als ich mich dann hinterher auf die Couch gesetzt habe und fertig war, habe ich erst gecheckt, was das war. Das war irgendwie meine Art, da die Kontrolle wieder zurückzugewinnen, wenigstens über meine 4 Wände. Ja? Wenn der Rest schon irgendwie so fremdbestimmt ist, fand ich mega interessant.
Ja.
Vor allem, dass ich es erst am Ende verstanden habe. Also, dass ich wirklich mich hingesetzt und dann ging wie so eine Klappe auf, so ein Vorhang auf, tada, die Selbsterkenntnis, du hast das deswegen gemacht, Punkt. Vorher habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, ich habe es einfach gemacht.
Ja, und dann bist du doch irgendwann auch dazu übergegangen, es passt jetzt auch ganz gut zu diesem Thema Reisen, dass du dann dir so einen Online-Shop aufgebaut hast mit deinen Fotos von deinen Reisen, ne?
Genau, wir haben nämlich irgendwann das Wohnzimmer, weil wir einen Wasserschaden hatten, haben wir das gestrichen bekommen, dafür habe ich halt alle Bilder und alles abhängen müssen und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ja komm, das machst du jetzt mal neu. Und irgendwann weiß man ja, passiert fast nie. Und dann war ich mit allem fertig und dann war die Wand halt immer noch leer.
Ja.
Und dann habe ich dann erstmal geguckt, was könnte ich dran hängen und so und habe dann mal durchgeschaut und im Netz, was machen die anderen dann? Ne? Einfach ein bisschen Inspiration gesucht und dann waren dann schon immer eigentlich ganz coole Bilder auch und Fotos und da habe ich gedacht, da könnte ich auch mit meinen machen. Und es war tatsächlich, entweder waren das halt so richtig teure Fotokunst oder halt, ja, so Posterware, die von der Quali halt, also Motiv schön, aber Qualität, ne? Und das kann ich jetzt als Fotograf auch nicht gebrauchen an meiner Wand. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das einfach selber, habe das selber mal geguckt, über meine ganzen Festplatten von den Jahren, das waren wirklich 11 Jahre, die ich dann durchgeschaut habe, ob da Motive dabei sind, die ich mir jetzt hier selber hinhängen könnte. Und es waren dann halt so viele, bin natürlich total in Erinnerungen geschwelgt und habe mich so auf das Reisen wieder gefreut und habe gedacht, ja, so geht's doch bestimmt anderen auch. Also sprich, einmal diese Reiselust, ne, dass man so affirmationsmäßig sich sein Traumziel irgendwie an die Wand hängt und denkt so, boah, wenn die ganze Scheiße, wenn ich es mal so sagen, da vorbei ist, dann fahre ich endlich irgendwie nach Afrika und mache meine Safari, die ich unbedingt machen wollte. Mhm. Und außerdem, ja, wir verbringen halt alle einfach so viel Zeit mittlerweile in unseren vier Wänden, dass man die auch einfach mal umgestalten möchte, irgendwie ein bisschen anders machen möchte, ein bisschen mehr, ja, auch Farbe rein, ne? Bei uns war das halt einfach weiße Wände, das sah einfach trostlos aus. Und dann, genau, und dann habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich ja Zeit und die Idee hatte ich vorher schon mal, aber immer nur so, ja, ja, ist halt auch mega viel Arbeit, ne? Braucht man das? So, du verdienst doch dein Geld mit Fotografie, das läuft doch.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machst du das Ganze mal, weil jetzt spricht halt einfach alles dafür. Du hast Zeit, die Leute wollen es wahrscheinlich auch mehr kaufen, also es ist einfach mehr Kundschaft für da und du hast die Bilder ja. Ja, und dann habe ich dann den Online-Shop aufgebaut, was auch sehr viel Arbeit war, und das war auch so meine Therapiestunde, um mich zu beschäftigen, ne? Weil ich hatte wirklich Monate dabei, wo ich vielleicht einen Job hatte.
Also du darfst gerne auch ein bisschen Werbung machen. Vielleicht ist jemand unter den Hörern interessiert an tollen neuen Fotos für die Wände. Also du hast ja auch Laura eins geschenkt für ihre Wohnung und das habe ich gesehen und ich kann sagen, die Qualität ist wirklich ganz toll. Es ist ein ganz tolles Papier, auf dem man diese Fotos bekommt und natürlich bist du auch sehr talentiert.
Das freut mich sehr.
Da gibt es wirklich viele Motive, die richtig toll sind. Kann ich nur empfehlen. Aber du musst mal erzählen, wie der heißt und wie man den findet.
Genau, das ist jupix.de. Jupix ist, wie man es denken könnte, Jules Fotos. Der Name ist meinem Mann eingefallen, als ich ihm das erzählt habe. Es war erst der Projektname und so wie das mit Projektnamen ist, bleiben sie es dann final auch, weil wenn sich das so in den Gebrauch, in den Sprachgebrauch rein eingegliedert hat, dann ist das schwer wieder rauszukriegen. Ne? Wenn das Kind einen Namen hat, hat es einen Namen. Und dann ist es Jupix geblieben. Und ja, tatsächlich, das Schwierigste an dieser ganzen Online-Shop-Geschichte war eine Druckerei finden, auch in Corona-Zeiten, um einfach eine gute Qualität zu kriegen. Und das war wirklich krass. Aha. Also was für unterschiedliche Ergebnisse ich bekommen habe. Also ich habe wirklich die gleichen Dateien, die komplette Range zeigen, also wirklich von einem kontraststarken Schwarz-Weiß bis zu einem sehr bunten Foto oder ein Foto, was sehr, sehr feingliedrig ist, wo einfach die Schärfe wirklich sitzen muss, hingeschickt. Und da kamen so krasse, unterschiedliche Sachen raus. Also es hat mich, glaube ich, 3 Monate gekostet, bis ich eine Druckerei gefunden habe, die meinem Anspruch entspricht. Mhm. Meines Erachtens ist allein der Druck schon nicht günstig, aber es ist Hahnemühlepapier und es ist tatsächlich so das Beste, was man auf dem Markt kriegt. Ich habe wirklich das Paket von denen aufgemacht und war wirklich krass beeindruckt. Also das ist wirklich, das habe ich vorher tatsächlich noch nicht gesehen, außer halt im Museum oder auch in irgendwelchen Fotokunstausstellungen. Die Jungs wissen, was sie tun. Und da haben mir auch einfach meine Fotos total gefallen. Also die sind genau so, wie ich sie haben möchte jetzt. Und das war die einzige Druckerei, die es hingekriegt hat. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich die gefunden habe.
Ja.
Weil da, finde ich, steht und fällt immer alles mit. Wenn ich nicht hinter dem Produkt stehen kann, dann bringt das auch nichts.
Klar.
Ja, das ist tatsächlich sehr langlebig auch, das Produkt. Also die Farben, die da verwendet werden, die halten auch. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass nach 3 Jahren irgendwie das Rot so ein bisschen die Intensität verliert. Die Jungs und Mädels von der Druckerei wissen, was sie machen. Das ist schon sehr, sehr cool. Da war ich sehr froh, als ich das gefunden habe. Und freut mich, dass man das vielleicht auch als Laie sieht, dass sie quasi sehr gut ist. Das ist ja immer die Schwierigkeit, ne, aus seiner Profibrille da so mal um die Ecke zu gucken.
Klar, natürlich würde man jetzt vielleicht die Unterschiede nicht so krass sehen wie du, aber man merkt ja auch schon, wenn man das anfasst, ne, dass dieses Papier sich auch einfach toll anfühlt, dass es halt wirklich sehr hochwertig ist.
Genau. Ja, und Laura hat nämlich ein Budapest-Bild von mir bekommen, weil ich mit Laura schon mehrmals in Budapest war und das Foto ist halt sein Trip mit ihr entstanden. Deswegen hat sie das von mir geschenkt gekriegt. Das ist auch tatsächlich eins meiner Lieblingsfotos, muss ich sagen. Das hat, das ist echt sehr cool.
Ja, vielleicht findet da ja auch noch mal jemand was. Und das ist ja für dich dann auch eine Möglichkeit, ja, ein bisschen was dazu zu verdienen, auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, aber gleichzeitig halt auch noch mal ja eine andere Art von Fotografie, ne, die du ja auch beherrschst und gerne machst, aber die natürlich jetzt im Moment nicht möglich ist. Und sich dann damit noch mal zu beschäftigen, ist ja eigentlich auch eine coole Sache.
Genau, außerdem sind es tatsächlich, außer ich glaube, drei Aufnahmen, die bei einem Job entstanden sind, sind es alles meine privaten Fotografien. Also da hat halt kein Kunde gesagt, ich möchte das und das haben, sondern das ist halt einfach nur, weil ich das Motiv gesehen habe und ich gerade durch Barcelona geschlendert bin und dann da angehalten habe und das irgendwie einfach spannend fand als Motiv. Und das ist so quasi die private Seite ein bisschen von mir. Mit dem Reisen halt auch. Und ich liebe zum Beispiel Farbe, also ne, Farben und Formen. Alleine wegen der Architektur ist das schon immer ganz cool für mich. Und ich liebe das halt auch im Urlaub, da irgendwie drauf zu achten. Also ich weiß noch, wir waren in New York, da hatte ich leider noch keine Kamera dabei. Da war ich erst in der ersten Jahr meiner Ausbildung, glaube ich, war das. Da war meine Spiegelreflex noch nicht so gut. Das hat nicht gereicht. Da weiß ich noch, dass ich die ganze Zeit so immer an die Bäume und an die Wände geguckt habe. Und mein Mann immer, was machst du denn da? Ich sag, ja, guck dir doch mal das Licht an. Der, hä? Ja, guck doch mal, wie das Grün ausschaut. Es hatte gerade geregnet und dann, ne, dann kam die Sonne raus und dann mit den Backstein-Hintergründen, also mit den Gebäuden und dann dieses Grün. Ich fand das total faszinierend und so geht es mir halt in jeder Stadt. Also langsam hat er sich daran gewöhnt, dass ich dann auch so langsam schlender und auch mal 5 Minuten an einer Stelle stehen bleibe, um zu warten, dass die richtige Person vorbeikommt, damit ich mein Foto kriege. Er hat sich daran gewöhnt. Aber das ist so wirklich so nach meinem Gusto, deswegen, ja genau, da sagt mir halt auch kein Kunde, was er haben will, sondern das ist dann so eine ganz freie, entspannte Art zu fotografieren.
Ja, dann ist das ja auf jeden Fall was, was du, also mit dem Online-Shop jetzt so eine Sache, wo man sagen kann, okay, das war jetzt irgendwie auch ein positiver Effekt aus der Krise, dass du jetzt für diese Idee, die du schon länger hattest, endlich die Zeit hattest und das kannst du ja dann auch nach der Pandemie weiter betreiben und dann auch mit neuen Motiven befüllen und das ist ja auf jeden Fall ein schönes, ja, fast schon wie so eine Art zweites Standbein dann wahrscheinlich auch für dich.
Genau. Das Wichtigste war wirklich, dass ich irgendwas produktiv mit meiner Zeit anfange. Das war das Schwierigste am Anfang, deswegen auch dieses Aufräumen. Bin es gewohnt, dass ich bei meiner Arbeit Ergebnisse produziere und sehe, was ich tue. Und wenn man so einen Bürojob hat und so eine Excel-Tabelle erfüllt, dann kann das wahrscheinlich auch sehr erfüllend für jemanden sein. Für mich ist das sehr schwierig nachzuvollziehen, weil das Ergebnis nicht sichtbar ist. Ich bin so, ich muss was produzieren sozusagen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich dann damit den Weg gefunden habe, erstens was Sichtbares zu produzieren, zweitens einen zweiten Kanal aufgemacht habe, um Geld zu verdienen und drittens vor allem halt auch in dieser Krise, wo es einem vielleicht auch persönlich einfach nicht so gut geht, weil man so viele Neuerungen hat und so viele Änderungen, einfach noch kreativ zu sein. Also mir hat das wirklich gefehlt. Also bis ich aber gemerkt habe, dass das der Punkt ist, der mir gefehlt hat, hat echt einfach ein bisschen gedauert. Also dieses, ich muss meine kreative Ader irgendwie ausleben, weil sonst funktioniert bei mir nichts. Also das ist so ein innerer Drang, den ich da habe. Und es ist ganz schön, dass ich jetzt mit meinem Shop halt einfach was gefunden habe, was ich ganz, ganz nach meinem Gusto machen kann und nach meiner Lust und Laune. Und genau, es kommt jetzt auch bald noch eine neue Serie raus, die ich geschossen habe jetzt in Corona dafür. Das hat auch mega Spaß gemacht. Es sind noch nicht alle Bilder im Kasten, deswegen kann ich noch nicht verraten, was es wird. Aber eins kann ich sagen, weit bin ich dafür nicht gereist. Ging ja leider nicht. Aber genau, das hat auch total Spaß gemacht, einfach nochmal so konzeptionell dann daran zu arbeiten. Also da habe ich mir meine eigene Spielwiese eigentlich mit aufgemacht. Ja, mich dann zu beschäftigen. Und ich freue mich natürlich, wenn andere Leute den Bildern auch gefallen und dann halt auch einfach Mehrwert denen zu bieten, ne? Die Wohnung hübscher zu machen oder halt auch einfach, ich sehe das jetzt wie meine Rude, ich habe natürlich jetzt die Bilder auch alle aufgehangen und ja, es kann schon mal so sein, dass ich da so nochmal ins Träumen gerate, wenn ich da so ein Foto von Bangkok sehe und so, ne, wie cool das dann doch war und was wir da krasses erlebt haben. Genau, also dass man da so in Erinnerungen schwelgt, wenn man so Fotos anschaut.
Ja, genau. Das ist ja auf jeden Fall auch ein bisschen ein guter Weg, um mal irgendwie rauszukommen aus diesem ganzen Alltagskram, den man jetzt wahrscheinlich auch als noch mehr Routine empfindet als vorher. Ich glaube, es gibt natürlich auch viele Leute, die dadurch dann halt auch so ein bisschen traurig werden, so nach dem Motto, so, ich wäre jetzt auch gerne in Bangkok, aber wer weiß, wenn das wieder geht. Aber ich finde es schon auch gut, durch sowas sich auch so eine Art Vorfreude zu schaffen und sich zu sagen, okay, eines Tages wird es wieder möglich sein, wir wissen noch nicht wann, aber es wird wieder gehen. Und dann finde ich es einfacher, jetzt so diese Zeit hinter sich zu bringen mit irgendwas, was man vor Augen hat, dass man sich sagen kann, irgendwann vergessen wir das alles, dass das mal alles so eingeschränkt war und wir können wieder das tun, was wir tun wollen.
Ja, ich bin auch von Natur aus ein optimistischer Mensch. Also den Kopf in den Sand zu stecken, es entspricht nicht meiner Natur.
Ja.
Und dementsprechend freue ich mich eher, dass ich das dann irgendwann wieder machen kann. Da ist natürlich jeder auch wieder anders, aber ich versuche mich wirklich auf das Positive zu konzentrieren und auf die Vorfreude und dass das irgendwann auch wieder alles irgendwie passieren kann. Wahrscheinlich alles ein bisschen anders und auch nicht in dem Maße, wie wir das kennen. Aber ich mag das tatsächlich auch, dass es Veränderungen gibt, weil man dann so einfach andere Wege gehen muss. Also ich bin nicht ohne Grund Fotograf geworden, weil ich Routinen so krass liebe. Und ich finde es schön, immer wieder irgendwie neue Locations, neue Leute zu sehen und dann auch neue Aufgaben zu kriegen und da wirklich dann in kurzer Zeit mich irgendwie reindenken zu müssen, was ist jetzt für die Firma in der Location, was kann ich da am besten an Fotomaterial rausholen, damit sie zum Beispiel ihre Homepage damit am besten möglich bebildern können.
Mm.
Und wenn man so diese Art denken mag, dann ist diese Schockstarre, die wir gerade haben, natürlich wirklich worst case. Ne? So dieses Eingesperrte in allem und dann finde ich, bleibt einem fast gar nichts anderes mehr übrig, als dann irgendwie dann in die positiv in die Zukunft zu gucken.
Ja.
Weil sonst wird man ja noch bekloppt. Also finde ich zumindest.
Ja, es geht mir ähnlich. Und ich finde es auch gerade so auch in diesem Arbeitszusammenhang wichtig, irgendwie auch mal zu sehen, dass Corona halt in vielen Dingen auch wirklich was vorangetrieben hat. Ne? Also was jetzt zum Beispiel digitale Dinge angeht, habe ich das Gefühl, dass es zumindest in meinem Job schon echt viel bewirkt hat. Dass jetzt auf einmal sind Dinge möglich, die vorher eigentlich auch schon möglich gewesen wäre, aber wo man halt nie so drüber geredet hat. Also ein Beispiel war bei uns halt zum Beispiel, dass wir unsere Dienstbesprechungen jetzt natürlich auch alle immer über Videokonferenz machen. Und das war am Anfang ein bisschen komisch, aber ich glaube, jetzt inzwischen wissen wir das eigentlich alle zu schätzen, dass dafür keiner mehr irgendwie von einem Standort zum anderen fahren muss. Und wir hatten dann manchmal auch die Situation, dass wir für Besprechungen, bei denen dann wirklich alle dabei sein sollten, dann auch mal irgendwie einen Standort später öffnen konnten erst, weil halt die Kollegin erst in der Besprechung saß und dann wieder rüberfahren konnte. Und das fand ich halt immer schon so ein bisschen schwierig, dann auch so nach außen zu vermitteln, sozusagen, wir machen jetzt hier später auf, weil wir irgendwie darauf angewiesen sind, dass wir alle an einem Ort sitzen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir schon irgendwie vor 2-3 Jahren mal so grob drüber gesprochen hatten, ob man es nicht so machen könnte, dass die Leute von den kleineren Standorten sich irgendwie digital zuschalten. Und das wurde damals halt irgendwie direkt so, nee, ist viel zu kompliziert und warum denn? Und es klappt doch auch so.
Wir haben das doch schon immer so gemacht.
Genau. Also ich meine natürlich, öffentlicher Dienst ist natürlich schon auch immer ein bisschen bürokratisch und so, wobei ich dazu sagen muss, dass ich schon eigentlich immer das Gefühl hatte, dass wir bei uns an der Hochschule doch schon immer irgendwie einigermaßen modern waren und irgendwie auch so Entscheidungsprozesse auch relativ schnell laufen im Gegensatz zu so diesem üblichen Klischee von öffentlicher Verwaltung. Aber jetzt hat man schon auch das Gefühl, dass das Ganze dem nochmal einen Schub gegeben hat. Und ich bin jetzt zum Beispiel einmal in der Woche in so einer regelmäßigen Sitzung, die wir halt in Corona-Zeiten erst angefangen haben. Und natürlich war am Anfang so die Idee, ja, irgendwann machen wir das dann immer irgendwie persönlich vor Ort. Und ich glaube, mittlerweile sind wir uns alle einig, dass wir das so oder so digital weiterführen werden, weil Das sind so viele verschiedene Mitarbeiter aus unterschiedlichen Abteilungen, die an unterschiedlichen Standorten der Hochschule sitzen. Und dann für eine Stunde Besprechung irgendwie immer einen Ort zu haben, wo dann die Hälfte der Leute erst hinfahren muss und dann muss man einen Raum haben, der groß genug ist und so, das wäre viel zu aufwendig. Und das hätte man aber, wenn jetzt nicht Corona gekommen wäre, hätten wir das wie selbstverständlich wahrscheinlich jede Woche gemacht. Also es kommt natürlich immer sehr darauf an, was man so besprechen muss. Ich finde halt bei allem, was vielleicht irgendwie ja ein bisschen kreativer ist oder wo man auch so ein bisschen so von der Atmosphäre im Raum irgendwie auch lebt, so in einem Prozess, wo man zusammenarbeitet, da finde ich es dann schon manchmal schwierig digital. Aber gerade bei allem, wo vielleicht auch irgendwie mehr präsentiert wird und irgendwie eine Person redet und die anderen eher zuhören, ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Und ich glaube, sowas werden wir an manchen Stellen bestimmt auch beibehalten. Und das hat auf jeden Fall nicht geschadet, dass das da jetzt mal so einen Faktor gab, der von außen kam, durch den man halt sich mal bewegen musste in diese Richtung. Oder auch, dass wir Homeoffice machen. Also meine Aufgaben hätte ich zum Großteil schon immer auch zumindest tageweise mal von zu Hause machen können. Und das war aber vorher, war es halt tatsächlich so, dass es Homeoffice nur gab, für Leute, die halt irgendwie durch Kinderbetreuung oder durch Pflege von Angehörigen oder andere solche Situationen ja im Prinzip darauf angewiesen sind. Und dann musste man das auch irgendwie beantragen und es war alles sehr kompliziert. Und bei mir war immer ganz klar, ich habe überhaupt keinen Grund, um irgendwie auch nur mir wünschen zu können, dass ich zu Hause sitzen soll, weil ich halt keine Kinder habe und so. Mhm. Und jetzt auf einmal haben, glaube ich, irgendwie wir alle erkannt, dass vieles halt wirklich von zu Hause genauso gut geht. Was ich halt sehr angenehm finde, ist, dass man jetzt zum Beispiel auch einfach mal sagen kann, okay, ich fühle mich jetzt nicht so richtig fit heute, ich bin aber auch nicht so krank, dass ich mich krank melden würde, aber ich möchte jetzt zum Beispiel einfach nicht den Weg ins Büro auf mich nehmen. Und dann kann man halt trotzdem arbeiten. Mhm. Na, das war halt vorher alles völlig unmöglich. Da hätte man sich dann auf jeden Fall krank melden müssen oder hätte irgendwie...
Oder halt krank zur Arbeit gehen, ne?
Ja, ich hoffe, dass auch das so ein bisschen in den Köpfen hängen bleibt, dass die Kollegen sich halt nicht mehr irgendwie mit einer Erkältung ins Büro schleppen, weil sie sich irgendwie verantwortlich fühlen, sondern dass sie halt entweder dann vielleicht immer noch flexibel die Möglichkeit haben, einfach mal einen Tag Homeoffice zu machen oder dass sie halt auch aus dieser ganzen Vorsicht, die man ja jetzt auch irgendwie so neu gelernt hat, dann vielleicht auch verstanden haben, dass sie sich vielleicht auch mit einer kleinen Erkältung mal krank melden sollten.
Ja, ich habe das bei der, wenn ich bei der Messe arbeite, da ich habe schon mal mit 40 Grad Fieber dort gearbeitet.
Boah.
Ja, aber wenn du selbstständig bist, ja, und denkst so, ich muss jetzt die 2 Tage durchhalten, ne, und danach kann ich mich 2 Wochen lang ins Bett legen, dann passiert nichts.
Ja.
Aber ich hab da keine Kunden. Dann nimmst du diese 2 Tage, die überstehst du irgendwie, ne? Also ich habe da so ungesund mir die Aspirin-Komplex reingezogen, das weiß ich auch. Aber ich bin halt normalerweise ein kerngesunder Mensch. Das heißt, ich weiß, dass ich das auch machen kann, ja? Und nehme mir dann auch die Zeit. Aber ich kann mir es nun mal nicht aussuchen, wann ich krank werde. Und vor allem kann ich mir dann auch nicht aussuchen, wann ich arbeiten muss.
Richtig.
Ich habe nur bei der Messe arbeiten natürlich dann viele Leute. Und die wenigsten sind so Freelancer wie wir dann, das Fototeam. Und die kommt dann teilweise auch. Und dann denke ich mir dann immer, also auch wenn die krank sind, so warum tut ihr das? Klar ist es gerade eine Messe, ja, aber dein Job kann halt auch einfach jeder andere da machen.
Mhm.
Ja, du kriegst ja trotzdem dein Geld. Klar ist das schade, dass, wenn du gerade in der Laufzeit irgendwie nicht da bist, ja, am ersten steckst du hier alle anderen an, ja, was nicht cool ist. Meistens ist jetzt gerade, oder, ne, ist jetzt der Tag jetzt nicht so knappe voll und deine Aufgaben jetzt auch nicht so übelst wichtig, dass das jetzt nicht jemand mit anders übernehmen könnte.
Ja.
Klar könnte mein Job auch jemand anders übernehmen. Ja, gar kein Ding. Aber dann verdiene ich kein Geld.
Ja, richtig.
Wenn ich sowieso krank bin, weiß ich, dass ich nächste Woche keine neuen Jobs annehmen kann wahrscheinlich, weil ich aber zu krank dafür bin.
Wenn man sich dann nicht schont, dann wird man danach ja eher noch kränker und fällt halt länger aus. Und das ist halt jetzt gerade in einem Job wie meinen dann eigentlich ja auch für den Arbeitgeber viel nachteiliger, wenn die Person dann länger ausfällt, als wenn man sagt, okay, ich fühle mich jetzt heute nicht ganz fit, ich bleib jetzt einfach mal einen Tag zu Hause und dann wird's vielleicht gar nicht so schlimm.
Ja, ich konnte das also persönlich tatsächlich nie nachempfinden, wie Leute, die einen festen, unbefristeten Vertrag haben, eine Aufgabe, wo man jetzt sagt, so, ja, okay, wenn ich das jetzt heute mache oder morgen, das interessiert eigentlich keinen. Warum die Leute dann zur Arbeit gehen? Das wollte nie in meinen Kopf rein.
Bitte, ja.
Ihr kriegt doch euer Geld, euch passiert doch gar nichts.
Ich glaube, das ist halt bei vielen so, man will halt nicht negativ auffallen, wenn man sich irgendwie häufiger krank meldet. Und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was du machst. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir dann halt auch sage, na ja, ob ich jetzt blöd gesagt, ob ich das Buch jetzt heute katalogisiere oder morgen, ne, da reißt mir keiner den Kopf ab. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Tag, wo ich halt eine Schulung halten muss, wenn ich mich da krank melden würde, dann wüsste ich halt, da muss jetzt ein Kollege vertreten. Oder es muss komplett ausfallen, wenn das sich das nicht so kurzfristig organisieren lässt. Und bei den Kollegen, die halt diese Thekendienste bei uns mit abdecken müssen, die wissen natürlich auch, wenn ich jetzt nicht komme, dann müssen alle anderen irgendwie mehr machen oder müssen irgendwie länger bleiben, als sie wollten, um halt irgendwie noch den Spätdienst mitzumachen oder wie auch immer. Und deshalb kann ich das schon auch irgendwie nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, auch das gehört ja eigentlich zum Verantwortungsbewusstsein und so einem gewissen Pflichtgefühl dazu, dass man sich eben nicht unter Leute schleppt, wenn man die auch anstecken könnte. Und da hoffe ich einfach, dass das auf beiden Seiten so ein bisschen so bleibt. Also, dass sowohl die Arbeitnehmer sich mehr bewusst dafür sind, dass sie auch für andere eine Gefahr sind, wenn sie irgendwie erkältet sind, und dass aber auch der Arbeitgeber vielleicht mehr Verständnis dafür hat. Also ich hatte jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen hatte ich die Situation, dass ich an einem Tag, wo ich eigentlich ins Büro fahren wollte, mich morgens einfach so vom Kreislauf her nicht so richtig fit gefühlt habe. Das habe ich schon ab und an mal, und da weiß ich eigentlich immer ganz genau, irgendwie in 2-3 Stunden ist das wieder okay und dann bin ich komplett fit den ganzen restlichen Tag. Und für solche Sachen habe ich mich in der Vergangenheit halt schon mal krank gemeldet, weil ich einfach morgens das nicht hingekriegt hätte, jetzt irgendwie aufzustehen und halt mit der Bahn dahin zu fahren. Hätte ich halt irgendwie zu viel Angst gehabt, dass ich umkippe. Und dann kam ich mir aber immer total dumm vor, wenn es mir dann ab mittags wieder gut ging und ich saß halt zu Hause und hatte mich krank gemeldet. Also da hatte ich dann echt so ein schlechtes Gewissen. Und da habe ich dann jetzt, als das vor ein paar Wochen nochmal so war, habe ich dann einfach morgens irgendwie meinen Chef und die Kollegen benachrichtigt und habe gesagt, so, ne, ich bin nicht krank, ich möchte mich jetzt nicht krank melden, aber ich arbeite jetzt einfach trotzdem außer der Reihe von zu Hause, weil es mir nicht so richtig gut geht. Und dann wussten alle, okay, sie ist halt trotzdem erreichbar, ne? Und ich kam mir nicht so doof vor, weil ich halt trotzdem was geschafft habe an dem Tag. Ja, das wäre schon schön, wenn es solche Möglichkeiten dann zumindest für solche Ausnahmefälle dann auch weiterhin geben würde, dass man sagen kann, okay, man macht halt ganz flexibel mal so einen Tag Homeoffice, weil das war vorher bei uns halt wirklich nicht drin.
Ich fände das ganz schön, wenn dieses Out-of-the-Box-Denken, wozu man jetzt einfach gezwungen ist, dass das ein bisschen bleibt und dass man sich dann den Neuerungen nicht per se irgendwie verschließt nach dem Motto, ja, haben wir doch schon immer so gemacht und warum, ne? Jetzt ist doch Corona nicht mehr, jetzt gehen wir back to normal. So, ne, da hätte ich persönlich jetzt einfach nicht mehr viel Verständnis für, weil ich finde, diese Zeit genau gezeigt hat, dass man vielleicht einfach an vielen Systemen was ändern kann. Ja, dass ein bisschen sensibler auf die einzelnen Menschen irgendwie dann auch in ihrem Job eingegangen wird, dass das jeder vielleicht einfach machen kann, wie es für ihn am besten ist. Ne? Die Leute, die sozialen Kontakt bei der Arbeit brauchen, können gerne jeden Tag zur Arbeit fahren. Die aber sagen, oh, mein Arbeitsweg ist eigentlich so lang, wenn ich den nur 2-mal die Woche machen müsste, dann wäre das mit der Kita, mit meinem Kind schon so viel cooler. Ja, dass darauf dann halt wirklich im Einzelfall eingegangen werden kann, das ist natürlich eine ganz, ganz neue Art der Kommunikation, glaube ich dann. Ne? Man muss flexibler sein. Aber ich glaube, dass in der Summe jeder Einzelne wesentlich zufriedener ist, weil er sich da einfach viel individueller irgendwie seinem Leben dann irgendwie, die Arbeit wird seinem Leben ein bisschen angepasst. Normalerweise ist es immer nur andersrum. Ja. Und das ist was ich als Selbstständige jetzt nicht kenne, zum Beispiel. Ne? Also ich mache, wenn ich auf einen Kunden oder einen Job so gar keinen Bock habe, dann mache ich das Angebot so hoch, ja, dass wenn er mich nimmt, ich richtig Kohle verdiene. Und dann bin ich auch motiviert. Und aber ansonsten, ja, wenn ich diese nicht kriege, finde ich es nicht schlimm. So, das ist meine Art, sowas zu regeln. Und das hast du ja aber nicht, wenn du im festangestellten Verhältnis bist. Und ich glaube, dass es für die Mitarbeiterzufriedenheit oder auch generell für die Unternehmen selber, also wie attraktiv die für die Leute dann wirklich auch sind, es wirklich gut stehen würde, wenn man da flexibler einfach auf das Privatleben auch ein bisschen Rücksicht nimmt. Und ich finde, das hat es gerade gezeigt, dass da viel mehr möglich ist, als die Chefs da eigentlich Bock drauf haben.
Ja.
Dass man jetzt auch mehr fordern kann eigentlich. Weil es geht ja. es geht, wenn man will, geht.
Ja, und da bin ich auch echt froh, dass das bei uns halt auch im öffentlichen Dienst natürlich auch ein bisschen mehr Sicherheit bietet, weil es dann einfach Vorgaben gibt, die halt umgesetzt werden müssen. Also wenn jetzt in der Corona-Schutzverordnung, wie jetzt aktuell drinsteht, dass Bibliotheken nur zur Abholung von vorbestellten Medien öffnen dürfen, dann müssen wir das so machen. Dann kann mein Chef sich auch nicht hinstellen und sagen, nö, ist mir egal. Und das bietet natürlich auch für uns Mitarbeiter einen größeren Schutz. Also ich habe es halt häufig bei Freunden mitbekommen, die halt so in der Privatwirtschaft in ganz anderen Jobs arbeiten, dass es da halt auch einfach vorkommen kann, dass du Pech hast und dein Chef nimmt Corona nicht so richtig ernst. Und dann wird da gar nichts gemacht, um irgendwie Abstände zu halten oder sonstige Dinge. Da habe ich jetzt schon echt ein paar Situationen gehabt, wo ich so dachte, na ja, okay, auch bei uns sind die Leute natürlich unterschiedlich eingestellt, ne? Und manche haben mehr Angst, andere haben weniger Angst. Aber es gibt halt einfach bestimmte Dinge, an denen können wir nicht vorbei. Und das schützt uns, das schützt die Studierenden, die bei uns reinkommen. Und das fand ich dann irgendwie aber auch schön zu sehen, wie dann halt auch so individuell zum Teil auf Situationen eingegangen wurde. Zum Beispiel bei einer Kollegin von mir, die alleinerziehend ist, die wurde halt in diesen ersten Wochen, wo wir komplett geschlossen hatten, wurde sie halt einfach ganz freigestellt, weil die Kita war zu. Und sie konnte halt auch nicht wirklich gut Homeoffice machen mit ihren Aufgaben. Und sie hatte halt nun mal einfach ja auch niemanden groß, der ihr jetzt so unter die Arme greift. Und dass wir da dann einfach gesagt haben, okay, dann nehmen wir die jetzt einfach mal raus aus dem Ganzen. Oder halt auch eine Kollegin, die ihre Mutter pflegen muss, ne, die natürlich auch viel mehr Angst hatte. Bei der haben wir dann halt gesagt, okay, du arbeitest jetzt halt einfach immer alleine an unserem kleinsten Standort, wo wirklich ganz wenig Leute reinkommen und wo du dir auch mit niemandem ein Büro teilen musst und so, um ihr halt auch einfach die Sicherheit zu geben, dass sie halt auch mit ihren Bedenken so ernst genommen wurde. Das fand ich schon schön. Und ich glaube, da kann man echt so in so einem festen Job Glück oder Pech haben, je nachdem, wie die Chefs so drauf sind.
Ja, vor allem, das merke ich halt, wenn ich ich bin ja immer mit den Chefs in der Kommunikation bei so Shootings oder halt mit dem Marketingleiter. Mhm. Und dann heißt es ganz oft, ja, wir können ja dann Gruppenfoto machen. Alleine schon sehr lustig, dass ich nach einem Jahr Corona immer noch den Hinweis geben muss, dass man das natürlich jetzt nicht machen kann. Ja. Mit dem Gruppenfoto, natürlich nur mit einem Abstand, was fotografisch dann nicht die schönste Lösung ist. Und da weise ich sie dann halt immer darauf hin, dass wir hier einfach noch in einem Angestelltenverhältnis für die Mitarbeiter sind. Das heißt, wenn der Chef sagt, ja, ich möchte, dass du auf dieses Gruppenfoto gehst, ja, braucht es schon sehr viel Charakter und Standing in der Firma, um zu sagen, nein, das überschreitet jetzt meine persönliche Linie. Das möchte ich nicht. Das muss man erstmal machen. Und das muss ich tatsächlich bei jedem Beratungsgespräch immer noch dazu sagen, ich muss sie darauf sensibilisieren, dass ihre Mitarbeiter nicht zu 100% ehrlich sind, weil sie natürlich auch in einer Krise Angst haben, ihre Jobs zu verlieren, wenn sie jetzt gegen den Strom schwimmen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade, dass manche denken da einfach nicht dran. Ich fühle mich dann immer, als wäre es meine Aufgabe, das zu machen, weil ich möchte auch nicht hinterher schuld sein, dass bei meinem Fotoshooting auf einmal die halbe Firma lahmgelegt ist.
Ja.
Ich treffe diese Entscheidung halt nie alleine und meines Erachtens muss ich halt schauen, dass ich meine Kunden bestmöglich berate, auch tatsächlich jetzt, was Corona-Richtlinien angeht, was man machen kann und was man lieber sein sollte, lassen sollte. Aber ja, entscheiden müssen die halt dann. Ne? Aber wenn es zum Beispiel zu heikel wird, kann ich immer noch sagen, nee, sorry, das Foto mache ich nicht. Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Aber das ist schon schwieriger. Mir merkt es den Leuten richtig an. Also wenn ich die nicht explizit anspreche und sage, ist das für sie persönlich denn jetzt in Ordnung, dass ich sie ohne Maske fotografiere in dem Kontext, würden die nicht Nein sagen. Nur klar, wenn man die so anspricht und so. Und ich finde, da müssen halt auch die Chefs ein bisschen sensibilisierter drauf sein, dass alle Leute, die jetzt ja Jobs haben, die sie nicht von Homeoffice aus machen können, natürlich auch ein höheres Risiko haben.
Klar, ja. Und gleichzeitig ist natürlich auch so die Situation, dass man sich als Mitarbeiter dann vielleicht sowieso fragt, warum müssen wir ausgerechnet jetzt irgendwelche Fotos machen, ne?
Genau. Ich freue mich natürlich, dass wir das machen. Und genau, das ist ja die Krux an auf meinem Job gerade, dass das eher zum Luxussegment hört und eigentlich sich auch nur gut laufende Firmen sich leisten können, in ihr Marketing und in ihre Werbung zu investieren. sprich neue Fotos für eine Homepage oder für eine Broschüre zu machen, für die Außendarstellung. Da habe ich sowieso immer ein Problem. Und dann dazu kommt dann jetzt noch, dass die Leute halt dafür auch mit ihrem Gesicht stehen müssen in Corona-Zeiten und sagen, ja, können wir das nicht verschieben? Ne? Persönlich kann ich das ja voll nachvollziehen, warum man einen Fotografen jetzt nicht bucht. Andererseits sieht mein Bankkonto das ein bisschen anders. Ne? Also da ist immer, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert bei mir. Also da, ich kann das auf der einen Seite immer voll nachvollziehen, wenn die sagen, die verschieben. Auf der anderen Seite denke ich, boah Gott, wenn ihr jetzt alle aber auf in den Sommer verschiebt, ne, dann wird es auch wieder eng für mich.
Ja, genau. Im Sommer kannst du dich ja auch nicht zweiteilen.
Nee, genau. Und dann passiert das auch schon wieder, dass ich dann über terminliche Überschneidungen habe, wo mir dann vielleicht ein Kunde dann irgendwie aus den Gründen abspringt. Da sind so viele Faktoren spielen eine Rolle, die kann ich nicht alle kontrollieren und auch meine Kunden nicht. Und wir können nur hoffen, dass das recht zügig wir das unter Kontrolle kriegen und wir da auch mit einem besseren Gewissen wieder irgendwie aufeinandertreffen können.
Ja, man merkt so ein bisschen, für dich ist, glaube ich, gerade so Arbeit, so Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Also auf der einen Seite brauchst du es natürlich einfach, um deine Miete zahlen zu können und deine Brötchen zahlen zu können, aber auf der anderen Seite ist es natürlich immer ein Risiko. Und ich glaube, die Situation kennen wahrscheinlich die meisten Selbstständigen im Moment. Und da muss ich auch sagen, dass ich schon ganz früh in der Pandemie gedacht habe, so boah, ich bin schon halt auch krass privilegiert, dadurch, dass ich halt mir auch nie Gedanken um Geld machen muss. Also wir haben auch keine Kurzarbeit. Ne? Ich kenne natürlich auch viele Leute, die jetzt gerade einfach schon auch lange in Kurzarbeit sind. Und das stand bei uns aber auch nie zur Debatte. Und ich habe halt die ganze Zeit irgendwie mein volles Gehalt weitergekriegt. Und ich meine, ich habe zwar jetzt keinen unbefristeten Arbeitsvertrag, aber das ist jetzt natürlich unabhängig von der Pandemie. Und wusste irgendwie so, naja, du wirst jetzt schon nicht durch diese Pandemie deinen Job verlieren. Und wir hatten natürlich, glaube ich, am Anfang alle so ein bisschen die Angst, dass das irgendwie so diese Leute, die immer sagen, ja, Bibliotheken sind eigentlich irgendwie überflüssig oder die brauchen wir bald nicht mehr, halt so Außenstehende, die auch nicht wirklich wissen, was wir da so machen, sagen das ja schon mal schnell. Und wir hatten so ein bisschen Angst, als es anfing, oder zumindest ging es mir so, dass die sich irgendwie bestätigt fühlen, ne, weil man so das Gefühl hat, so, naja, ihr habt zwar jetzt zu, aber irgendwie juckt's keinen so richtig. Und dann hat sich aber zum Glück sehr schnell rauskristallisiert, dass das halt nicht der Fall ist. Also, dass die Leute uns schon noch gebraucht haben und schon halt auch sehr dankbar dafür waren, dass wir halt irgendwie dafür gesorgt haben, dass sie dann auf viele Quellen dann von zu Hause aus zugreifen können und so. Das war dann irgendwie auch nochmal eine schöne Bestätigung dafür, dass so eine Bibliothek gerade an der Hochschule halt wirklich unerlässlich ist. Und wenn wir dann irgendwann wieder normal aufmachen dürfen, könnte ich mir vorstellen, dass der Run auf unsere Lesesaalplätze erstmal auch sehr groß sein wird, weil das halt die Leute auch vermissen.
Ja, ich glaube auch, dass der Lockdown vor allen Dingen, dass wir wirklich in unsere vier Wände eingesperrt werden, wenn wir das hier ernst nehmen, ja. dass wir dann die Zeit draußen so auf ein Minimum beschränken, wie es geht, dass das natürlich auch ein anderes Bewusstsein dafür schärft, wie wichtig öffentliche soziale Räume sind. Wie viele Leute, also wie toll wird es, wenn wir das erste mit unseren Freunden in unsere Lieblingsbar wieder gehen und einfach da ein Bier zusammen trinken können. Ich glaube, es wird ein bisschen dauern, bis wir das alle wieder genießen können, weil wir so lange jetzt gebrieft darauf sind, uns vorsichtig zu verhalten. Also ich glaube, es wird ein bisschen brauchen. Ich glaube nicht, dass es da so ein wirklich so ein Öffner gibt und alle strömen wieder in die Bars und in die Clubs. Nächste Woche ist Karneval. Ja, zwängt sich noch in die Bar oder in die Kneipe rein, wo eigentlich schon viel zu viele Menschen drin sind und du schiebst dich an den Leuten vorbei, weiß jetzt nicht, ob das Bier, Schweiß oder irgendeine andere Körperflüssigkeit ist. So wie man das in Karneval in Köln halt so macht, unvorstellbar. Für mich jetzt gerade. Aber genauso fange ich quasi auch fast schon an zu leuchten, wenn ich denke, dass ich mit meinen Freunden wieder irgendwie in die Bar gehe und wieder einfach ein Bier nach dem nächsten irgendwie zusammenkippen. Und da laute Musik ist und man sich zwar frei bewegen kann, ne, aber so alle zusammen, also ich glaube schon, dass das einem bewusst wird, wie sehr man das aber auch braucht.
Ja, und gleichzeitig habe ich aber auch häufig das Gefühl, dass Corona mir auch so ein bisschen vermittelt hat, dass oft auch gar nicht so wahnsinnig viel notwendig ist, um irgendwie eine schöne Zeit zu haben. Ich meine, im Sommer war ja relativ viel möglich und da war man natürlich auch eingeschränkt und hat natürlich auch weiterhin versucht, sich an alles zu halten, aber da gab es dann halt trotzdem einfach so Situationen, wo wir dann einfach irgendwie mit 5 Leuten im Park gesessen haben und es war der tollste Nachmittag seit Ewigkeiten.
Ja.
Also ich habe dadurch für mich mitgenommen, dass es gar nicht immer irgendwie die große Party sein muss oder ja irgendwie ein richtiges Event oder so, sondern dass es halt wirklich einfach darauf ankommt, dass man mit den richtigen Leuten zusammensitzt und dann vielleicht noch schönes Wetter hat und das hat schon ausgereicht. Oder auch dieser Urlaub am Bodensee. Ich meine, ich reise auch gerne in andere Länder und so, aber das war auch total schön. Und da haben wir auch Momente gehabt, wo wir gesagt haben, so, ne, das ist eigentlich, kommt es gerade darauf an, dass wir jetzt hier gerade zusammen irgendwie was für uns Neues entdecken. Und das muss jetzt gar nicht irgendwie wer weiß wo sein, sondern Deutschland tut es halt auch mal, zumindest irgendwie für 1 oder 2 Jahre. Und das ist halt auch so eine von diesen positiven Sachen, an die ich mich halt immer auch versuche, so mich selbst wieder zu erinnern, so dass Corona halt auch positive Seiten hat für uns alle, weil wir, glaube ich, so ein bisschen geerdet werden dadurch einfach, dass wir erkennen, was eigentlich wirklich wichtig ist und dass es gerade so, was die sozialen Dinge angeht, ja, sind das im Prinzip einfach die Freundschaften, die man ja auch pflegen kann, indem man halt einfach spazieren geht oder im Park sitzt oder so. Das muss ja gar nicht immer verbunden sein mit einer Veranstaltung, wie auch immer. Aber trotzdem merkt man natürlich so, dass man schon dann auch ab und an auch mal gerne auf ein Konzert gehen würde oder ins Museum oder auf eine Party oder so. Und vielleicht nehmen wir uns daraus alle so ein bisschen mit, dass es halt eigentlich im Prinzip hauptsächlich auf die Menschen ankommt und werden dadurch vielleicht auch so ein bisschen ja bescheidener, weiß ich nicht. Aber manchmal denke ich auch, dass man sich das jetzt vielleicht so ein bisschen so, ja, fast schon so verklärt, so nach dem Motto, ja, wir gehen dann alle aus dieser Krise irgendwie so gestärkt hervor und wir sind dann alle irgendwie bescheidener und bodenständiger. Aber manchmal denke ich auch, dass vielleicht wir das Ganze, auch wenn es dann mal vorbei ist, auch sehr, sehr schnell wieder vergessen haben werden. Oder ja, nicht mehr drüber nachdenken. Und wenn erstmal ein paar Jahre vergangen sind nach der Krise, dass wir dann wieder genauso sind, wie wir vorher waren. Also das wird wahrscheinlich auch bei jedem ein bisschen anders sein.
Genau, ich glaube, da kommt es wieder sehr stark aufs Individuum an, wie man das auch empfunden hat jetzt. Also ne, ich glaube, wir sitzen zwar alle im gleichen Boot, aber man merkt schon, dass jeder auch anders damit umgeht. Und auch, was ich ganz krass bei mir gemerkt habe, was ich vorher nicht kannte, ist, dass ich mit meiner Laune und wie ich mit der Situation umgehe, sehr stark schwanke.
Ja, ich glaube, man merkt ganz gut, dass das ganze Thema sehr, sehr komplex ist und dass natürlich auch private Dinge mit reinspielen, in das, wie wir gerade so unsere berufliche Situation empfinden. Das ist ja wahrscheinlich auch bei jedem gegeben. Und ich finde es aber schön, dass wir beide, glaube ich, relativ optimistisch mit der Situation umgehen und für uns selber ein Fazit ziehen, das ja zum Teil zumindest positiv ist. Ich bin auf jeden Fall immer, wenn ich über Corona nachdenke, sehr, sehr glücklich darüber, dass der ganze Kram für uns aufgekommen ist in einer Zeit, in der es das Internet gibt.
Ja, stimmt. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Da hast du vollkommen recht. Wie langweilig wäre das gewesen, wenn wir nur, also das ist ja nur Fernsehen, ne? Das ist ja schon eine Generation dann wieder weiter, aber wenn du das gar nicht gehabt hättest.
Ja, und vermutlich hätte sich auch die Pandemie als solche auch dramatischer entwickelt, weil man einfach so viel weniger Alternativmöglichkeiten gehabt hätte. Also Homeoffice und so weiter wäre ja in vielen Jobs überhaupt nicht so wirklich möglich ohne Internet. Oder halt ja Besprechungen per Videokonferenz und so. Ne, das hängt da ja jetzt alles irgendwie dran. Also ich glaube, wir haben schon echt Glück damit, dass das jetzt passiert ist, wenn es denn überhaupt mal passieren musste. Also ich habe schon mal so Momente gehabt, wo ich hier saß und so dachte, boah, wenn das irgendwie den Leuten in den 80ern passiert wäre oder so, das wäre auf allen Ebenen nochmal dramatischer gewesen.
Das ist echt interessant. Die Pandemie ist jetzt schon fast ein Jahr und über den Aspekt habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja, cool. Guck mal, da habe ich dir noch was Neues mitgegeben, was dich vielleicht noch positiver denken lässt über das Ganze.
Ja, ich habe halt immer gedacht, dass es eine schöne, dass das Positivste daran jetzt eigentlich ist, dass alle, die so an ihrem Alten verharren, also die einfach so festhalten an alten Mechanismen, ja, dass sie jetzt gezwungen werden, wenigstens drüber nachzudenken. Also ich finde ja nicht, dass man immer alles irgendwie komplett einmal verändern muss. Aber ich finde, man sollte ab und an halt schon mal drüber nachdenken, ob das System, wie man es hat, wie man Dinge angeht oder wie auch immer, ob das immer noch das Beste ist oder ob man da mal verändert. Veränderung reinbringen sollte. Einfach nur dieses Nachdenken darüber. Das finde ich halt so wichtig. Also zu welchem Schluss man kommt, das hängt halt von so vielen anderen Dingen ab. Persönlichen und auch jetzt in Firmen gedacht, wie die Struktur ist. Ne? Wichtig finde ich nur, dass man öfters drüber nachdenkt, ob man da noch auf dem richtigen Weg ist oder ob es da doch noch irgendwelche neuen Sachen gibt, die das alte System unterstützen könnten. Das ist, dass man darüber nachdenkt. Und ich hoffe, dass das dann halt auch bleibt. Also das finde ich schon das Positivste daran, dass die Leute jetzt ein bisschen gewohnt sind, Veränderungen einfach auch mal ein bisschen offener dann entgegenzutreten und nicht direkt abwiegeln. Dieses Abwiegeln ist, da bin ich beruflich schon immer ganz oft an die Grenzen gekommen und auch privat mag ich das nicht so gerne, wenn jemand da noch nicht mal drüber nachdenkt. So nach dem Motto, ja, wir haben es ja schon immer so gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt dreimal schon gesagt, aber es ist ein absoluter Hasssatz.
Ja.
Wenn jemand sagt, das haben wir schon immer so gemacht, da frage ich immer, ja, warum denn? Ne, so wie Hochzeitstraditionen oder sowas. Da denke ich immer, nee, wenn ich die doof finde ich die doof, dann mache ich die nicht, Punkt.
Ja, das hat man natürlich im öffentlichen Dienst auch oft, ne? So dieses, oh, das ist irgendwie historisch gewachsen und das haben wir schon immer so gemacht und so. Und da fand ich das jetzt eigentlich schon ganz schön zu sehen, dass zumindest bei uns, ja, es war natürlich nicht für alle gleich einfach, aber im Prinzip hatte ich das Gefühl, es war schon eine Grundbereitschaft da, diese Veränderungen jetzt so anzunehmen, wie sie sind und sich irgendwie neue Möglichkeiten zu überlegen. Also es gab dann zum Beispiel jetzt irgendwie auch bei uns an der Hochschule, fand ich wirklich eine sehr gelungene Ersatzveranstaltung für unsere Ersti-Begrüßung, die halt sonst natürlich immer eine große Präsenzveranstaltung ist. Da gab es dann irgendwie Livestreams und Videosprechstunden und eine ganze Seite hatte da die Marketingabteilung für gemacht und so. Und das waren halt alles so Dinge, wo ich mir gedacht habe, das ist schon auch irgendwie toll, dass es auch so eine Kreativität hervorruft, weil man jetzt halt einfach muss. Ja, auch das gehört zu den Dingen, die man sich dann vielleicht einfach auch irgendwie nochmal stärker vor Augen führen muss, dass halt gerade nicht irgendwie alles nur Scheiße ist, sondern dass wir daraus alle auch was lernen und halt auch so ein bisschen, vielleicht auch so ein Gemeinschaftsgefühl aufkommt, so nach dem Motto, okay, da kam jetzt eine Veränderung, die wir alle irgendwie blöd fanden, aber wir haben am Ende was draus gemacht, was schön war oder was irgendwie zumindest ein halbwegs adäquater Ersatz war für das, was wir nicht mehr machen konnten.
Ganz ehrlich, wenn ich nicht jeden Menschen, den ich gerade kennenlerne, die Hand geben muss oder ihn umarmen muss, noch schlimmer, habe ich auch schon Leute gehabt. Das geht immer ganz, ganz, ganz weit über meine persönliche Distanz hinweg. Das mag ich nicht. Also wenn ich Menschen umarme, dann tue ich das wirklich aus freien Stücken, weil ich sie mag. Und dann ist die Umarmung auch meistens einfach eine Feste. Ne? Aber dieses, weißt du, kennst du dieses leichte Klopfen auf die Schulter, so
ja.
Der Körper berührt sich gar nicht, da denke ich immer, wofür? Ja, und vor allem im beruflichen Kontext finde ich auch diese Hand geben und so, ich finde es total angenehm, dass man einfach da steht, einmal die Hand gibt, hi, ich bin Julia, alles gut? So, ich finde das super, ja, und da hoffe ich zum Beispiel, dass das so bleibt und ich glaube schon, dass da Veränderungen stattfinden, die durch und durch positiv sind und auf die sollte man sich, glaube ich, auch einfach fokussieren. Und eins muss man auch dazu sagen, dass die Krise auch ganz oft mal irgendwie den Blickpunkt auf Dinge, auf Probleme, auf Schwachstellen im System, also wie die Lupe drauf geht, was wir vorher vielleicht die Chance nicht hatten.
Genau.
Und dass wir da einfach jetzt weiter dran arbeiten, dass die Leute merken, so, die Leute können Veränderungen. Sie können es. Und deswegen versuchen wir das jetzt weiter und fallen nicht direkt wieder in unsere alten Mechanismen, sondern dass es jetzt genug Leute gibt, die so wie wir da positiv auch drüber denken und sich versuchen, darauf zu konzentrieren. Und wenn das genug machen, dann kann aus so einer Krise wirklich, kann man wirklich gestärkt rausgehen, egal wie scheiße das war. Und ich meine, ich muss sagen, zum Glück kenne ich niemanden, der schwer an Corona erkrankt ist. Und ich habe auch ein großes Glück, dass ich niemanden kenne, der daran gestorben ist. Aus dem privaten Umfeld, dann sieht es wieder ganz anders aus. Und ich habe auch selten Freunde, die jetzt in der Pandemie durch ihren Beruf darin irgendwie stark eingegrenzt sind, weil sie sich ein hohem Risiko aussetzen zum Beispiel. Das ist wieder die Bubble, von der ich gesprochen habe. Aber ich kann halt sagen, aus meiner Bubble freue ich mich, wenn wenigstens da das daraus genommen wird und die Leute diesen Start-up-Charakter, den irgendwie USA, also die allen anderen haben, nur die Deutschen, glaube ich, nicht, dass wir das ein bisschen mitnehmen, dass Veränderung nichts Schlechtes ist. Und vor allem Dingen auch ausprobieren und wenn es dann nicht läuft, ja, dann habe ich es wenigstens ausprobiert.
Genau.
Ne, so dieses einfach mal machen und gucken, was passiert und dann auch irgendwie dann aktiv irgendwie das im Prozess zu steuern und sich nicht so, ja, geht, das ist jetzt der Anfang, so wollen wir dann weitergehen und das ist das Ziel. Dass das Ziel nicht unbedingt feststeht und vielleicht auch der Weg nicht unbedingt feststeht, sondern einfach nur, welche Richtung gehen wir und dann gucken wir mal, wo wir zusammen landen. Finde ich viel, viel angenehmer und auch viel, viel mehr Verantwortung für den Einzelnen, was ich persönlich viel, viel schöner finde am Arbeiten. So mache ich es bei meinen Shootings, wenn ich mit Leuten arbeite. Ich lasse mich nie auf eine Bildzahl festlegen, ich lasse mich nie auf Motiv festlegen, sondern betone immer, dass ich mir die Gegebenheiten angucke, wir zusammen das Ganze erarbeiten und dann das Bestmögliche rausholen. Und das finde ich halt einfach ein viel, viel logischerer Ansatz, ja, weil wir ganz viele Dinge nicht beeinflussen können. Und dann muss man auch ergebnisoffener sein. Und irgendwie habe ich die Hoffnung, dass das auch in viel mehr Bereichen jetzt vielleicht gelebt werden kann, als nur in dem kleinen Mikrokosmos, den ich mir da immer baue, wenn ich arbeite.
Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlussfazit, finde ich. Einfach optimistisch mit den Dingen umzugehen und ja auch irgendwie so ein bisschen über sich selber gelernt zu haben, dass man doch vielleicht flexibler und anpassungsfähiger ist, als man selber irgendwie erwartet hätte. Und vielleicht können wir ja ein paar Jahre nach der Pandemie einfach nochmal einen Podcast machen und drüber reden, ob wir das Gefühl haben, dass unsere optimistischen Prophezeiungen wahr geworden sind oder nicht.
Oh ja, sehr gerne. Ja, hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. War ja mein erster Podcast und ich bin ja ein riesen Fan, so wie die Mona. Deswegen, ich höre sehr, sehr viel Podcasts. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du Ja gesagt hast zu meiner Frage, ob ich mitmachen darf.
Ja, sehr gerne.
Hat mega Bock gemacht und ja, so ein paar Jahren wieder treffen, finde ich ein schöner Plan. Da bin ich auch jetzt schon gespannt, was wir uns da dann zu sagen haben.
Ja, genau. Ich fand's auch echt cool, dass du dabei warst, dass du auch selber mit dieser Idee gekommen bist und gesagt hast, so darüber würde ich gerne mal quatschen. Und das haben wir jetzt getan und ich hoffe, dass es auch für die Zuhörer interessant war. Und nochmal die Empfehlung, schaut in Jules Online-Shop vorbei. Schafft euch vielleicht ein schönes neues Motiv für eure vier Wände an, wenn ihr schon so viel da drin hocken müsst. Genau, vielen Dank dir und ich hoffe, dass weiterhin alles so positiv für dich läuft, sowohl beruflich als auch privat. Und wir hören ja sowieso voneinander über Laura.
Das machen wir.
Gut, danke dir.
Ja, mach's gut.
Ciao.
Tschüss.